Jan, ich weiß nicht mehr, ob ich es noch drauf hab.
Ich habe auch keine Ahnung. Es ist irgendwie alles so ungewohnt. Ich weiß nicht, ob ich das noch kann.
Ich auch nicht. Aber ich glaube, wir müssen.
Komm, rauf aufs Pferd.
Oh, der Rücken.
Hast du die Peitsche eingepackt?
Ja, und die Trinkflasche.
So, auf geht's.
Der alte Gaul.
Es ist 2021, ihr habt Spotify und das ist Fest und Flauschig, wir sind wieder da, es ist der 24. Januar. Hey Olli!
Hey, die perverse Sendung ist zurück. Herzlich willkommen ins neue Jahr mit einer neuen Season Fest und Flauschig. Ja. Du siehst gut aus, Jan.
Ja, du siehst auch super erholt aus. Bei mir liegt es aber nicht daran, dass ich wirklich erholt bin, sondern ich habe mir einfach in der Pause, inspiriert von Norbert Röttgen, dem glücklichen Dritten bei der CDU-Chefwahl, ein Ringlicht geholt, ein Vanity Light. Ich habe mir jetzt an meinem Studiocomputer hier so ein Ringlicht oben auf die Kamera raufgemacht, weil ich habe jetzt so viel Videokonferenz in den letzten 12 Monaten wegen der
Pandemie.
Und du
willst gut aussehen, ne?
Ja, und bei ganz ehrlich, ich hab zum ersten Mal, als ich Norbert Röttgen mit diesem scheiß Ringlicht gesehen habe, gedacht, stimmt, diese kleinen Pisskameras, wo so viel auch Sperma und Fingerabdrücke vorne drauf sind, die sind natürlich total schlecht, wenn man irgendwie ein bisschen gut rüberkommen möchte. Und habe mir dann für 40 Euro in so einem China-Laden so ein Ding gekauft. Und sei, guck mal, ist das nicht toll, wie ich aussehe?
Es sieht wirklich gut aus. Du siehst aus wie so ein richtiger Twitch-Profi. Du siehst aus wie, also direkt, damit, das haben die nämlich, glaube ich, das Beauty-Geheimnis von LeFloid ist das Ringlicht. Wie kann ich mir das vorstellen? Wird das um den Rechner gehängt oder wird das aufgestellt?
Es sieht so ein bisschen aus wie so ein leuchtendes Arschloch eigentlich und man muss in die dunkle Mitte reingucken. Und da ist eine Kamera drin, die das sogar, ich glaube, in 4K kann. Und erstaunlich, wie billig das war und wie sich seitdem auch meine Videokonferenzen, wo ich ehrlicherweise sagen muss, das geht wahrscheinlich den meisten so, die das jetzt hören. Selbst wenn man in Berufen ist, wenn man Busfahrer ist, hat man wahrscheinlich dreimal am Tag Videokonferenzen mit der Disposition oder sowas. Ich habe so viel Videokonferenzen und seit ich dieses Ringlicht habe, dieses Vanity-Licht,
sind die alle erfolgreich abgeschlossen.
Ich bin erfolgreicher bei vielen.
Ey, ich muss sagen, ich muss erstmal den Blutdruck ein bisschen hochkriegen. Ich habe mir gerade ein Bier aufgemacht, ein Craft-Bier. Ich habe nämlich aus Linden tatsächlich einen ganzen Karton von einer Bar und einem Club, den ich hier in der Sendung promotet habe, habe ich eine ganze Auswahl an Craft-Bieren bekommen. Ist eigentlich gar nicht mein Ding, aber eins trinke ich erstmal, um in Geschwindigkeit zu kommen. Jan, ich habe mich auch ein bisschen gefreut. War eine lange Pause. Ja. Die Tage ziehen sich unheimlich lang hin. Ich kriege den Blutdruck nicht hoch. Ich bin relativ lethargisch und denke, dass diese Sendung nicht nur für unsere Hörer gut wird, sondern auch für mich selber, um mal wieder rein, zurück ins Leben. Olli Schulz, zurück ins Leben. Und unsere Sendung hilft mir dabei. Und ihr könnt alle zuhören.
Ja, ich meine, du kommst ja auch, du hast ja quasi so eine Art Tourloch eigentlich hinter dir, weil du hast den ganzen Dezember ja wirklich durchgeackert. Das muss man vielleicht für Leute, ja, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe dich teilweise morgens um 12 angerufen und du warst bereits wach. Und warst auch schon irgendwie schon 4 Stunden im Studio, hast irgendwelche Mikrofone eingestellt, weil du deinen Adventskalender gemacht hast.
Und ja, weil es völlig schwachsinnig war, 2 Tage vorher irgendwie auf die Idee zu kommen, das doch zu machen, nachdem ich dachte, nee, das klappt jetzt alles nicht, und dann habe ich das halt doch gemacht. Ich will dich ganz kurz loben, das große Finale. Du warst die Schwachstelle, ich konnte dich nicht einordnen. Du warst der Sprecher in der letzten großen Folge in der Star-Sendung mit Bjarne Mädel, Bastian Pastewka und Katrin Bauerfeind. Und ich muss ganz sagen, du hast es hervorragend rübergebracht. Wollte ich hier nochmal sagen.
Als hätte ich das gelernt, als wäre Sprecher und Dinge im Radio machen, als wäre das was ich mal gelernt hätte.
Als wenn du das schon mal gemacht hast. Jedenfalls war ich sehr, sehr glücklich damit. Danach bin ich in ein tiefes Loch gefallen und heute zum ersten Mal die Auferstehung. Ich habe auch wirklich keine witzigen Alltagsgeschichten mitgebracht, sondern nur komische Gedanken, die ich mir hier irgendwie in den letzten Wochen raufgeschrieben habe, von denen ich dachte, die müssten unbedingt in der Sendung mal besprochen werden. Jetzt lese ich sie gerade und denke, viele davon sind einfach nicht mehr aktuell, viele sind auch nicht mehr witzig. Zum Beispiel damals, guck mal, als Trump seinen Twitter Twitter-Account verloren habe, habe ich dann auch wie sieht das jetzt aus bei MySpace, wenn er da noch einen Account hat und aber nicht mehr die Passdaten hat, genauso wie ich. Das gibt doch bestimmt noch irgendwo einen einzigen Callcenter-MySpace-Mitarbeiter und über den müsste man eine Doku drehen. Der letzte MySpace-Callcenter-Mitarbeiter, habe ich mir alles aufgeschrieben, bringt jetzt auch nichts mehr zu erzählen, aber ich dachte, ich lasse es mal am Anfang der Sendung raus.
Ja, aber ja. Das waren die, also die letzten anderthalb Monate oder einen Monat sind wir jetzt weg. Der letzte Monat, die letzten 30 Tage, da ist wirklich so unfassbar viel passiert. Man kann wirklich sagen, die Welt hat sich tatsächlich ein kleines bisschen geändert. Wir sind heute am Sonntag, wir zeichnen etwas eher auf, wie immer. Wir sind immer noch im Eindruck der Inauguration von Joe Biden, dem neuen Präsident, der, glaube ich, 95 Jahre alt ist.
Ja, Wissenschaftler, wenn er sterben wird, dann kann Harris an die Macht kommen. Ja, wahrscheinlich ist das der große Masterplan.
Man hat mit so einer Spektralanalyse und dann hat man versucht, das Alter von Joe Biden rauszubekommen. Dann haben Wissenschaftler im Weißen Haus nochmal seinen Oberschenkel durchgeschnitten und die Ringe gezählt. Und dann ist man auf 95 Jahre gekommen. Er ist ein wirklich sehr alter Präsident, der älteste jemals. Aber hast du die Inauguration-Feier gesehen? Hast du gesehen?
Natürlich habe ich gesehen.
Unfassbar.
Hast du geweint, als Lady Gaga gesungen hat?
Nee, bei Lady Gaga nicht, aber ich habe geweint, als Katy Perry Fireworks gesungen hat. Und die dann irgendwie auf dem Balkon gestanden haben und sich, ich glaube, die komplette Feuerwerksbranche der Vereinigten Staaten von Amerika hat die ganzen Lager leergeräumt. Weil Silvester ging halt nichts. Die haben wirklich alles abgefackelt. Ich dachte, oh Gott, das ist so viel Feuerwerk. Gleich denken die, der Russe kommt. Oder Trump hat doch noch die letzten Atomcodes nochmal ausprobiert, ob die noch funktionieren.
Die hat auch einen Koffer mitgenommen. Aber der große Medienexperte Thomas Gottschalk, habe ich heute eine Schlagzeile gelesen, und großer Amerika-Experte hat gesagt, Lady Gaga hat da nichts zu suchen gehabt. Das war völlig deplatziert.
Ja, weil er angepisst ist, dass sie nicht bei Wetten, dass aufgetreten ist, was es leider aber auch nicht mehr gibt inzwischen. Ich glaube, ich habe das auch gelesen, dachte, ach guck, Thomas Gottschalk, können wir vielleicht nochmal gesondert in dieser Sendung über Thomas Gottschalk reden, weil das ist interessant, wie der so sich vermorpht hat, seit er nicht mehr bei Wetten, dass ist. Er war eine Zeit lang weg, dann ist ihm die Mühle abgebrannt, jetzt ist er oft in Deutschland und wenn er schon mal hier ist, macht er halt die ganzen Anfragen, die so reinkommen, die arbeitet er so ab. Ist jetzt bei Joko in seiner neuen Show, der ist also jetzt
die habe ich gesehen, die Sendung, tatsächlich neulich, hat mir gut gefallen.
Hat mir auch gut gefallen, hat mir sogar so gut gefallen, die erste Ausgabe habe ich gesehen, die zweite jetzt nicht, aber habe ich sogar Joko eine SMS geschrieben. Ich wusste gar nicht mehr, ob das noch seine Nummer ist. War noch seine Nummer. Schöne Grüße.
Wollte ich auch machen mit Elias Mbarek, Paulina Ruzynski und Thomas Gottschalk, der wirklich da auch in der Sendung, glaube ich, jetzt das letzte Mal gewonnen hat und nächste Sendung irgendwie moderieren darf. Ganz liebe Grüße an das Team von Wer steht mir die Show. Ja, das habe ich mir auch angeguckt. Ansonsten gibt es bei mir eine große Erneuerung. Ich bin absoluter Mandalorian-Fan. Ich habe mir Disney Plus geholt. Ich will jetzt keine Werbung dafür machen. Ich habe vielleicht auch einen illegalen Account, sage ich jetzt nicht. Aber The Mandalorian hat das Star Wars-Gefühl. Wir haben hier öfter schon einen Abgesang auf Star Wars gemacht, aber diese Serie hat das große Science-Fiction-Gefühl mir nochmal entflammt. Ich habe beide Staffeln geguckt und ich habe es geliebt und ich bin großer Baby-Yoda-Fan und ich habe schon oft in der Sendung gesagt, wenn Sachen richtig niedlich gemacht werden, dann finde ich sie meistens richtig niedlich. Hast du nicht geguckt?
Habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe über Mandalorian schon vor ein paar Monaten mal gesprochen in der Sendung, weil die da eine neue Filmtechnologie verwendet haben. Die benutzen nämlich für Außenszenen und für Special-Effekt-Sachen nicht mehr den klassischen Greenscreen, sondern nehmen das in so einer fast 360 Grad geschlossenen LED Leinwandwelt auf, was völlig neu ist, die aber in Echtzeit angepasst wird an die Lichtverhältnisse. Ich will es mir allein deswegen mal angucken. Ich habe auch mir Disney Plus geholt über den ähnlichen. Hast du es auch vom Cottbusser Tor, von dem einen Albaner, der diese kleinen Schnipsel verteilt?
Genau, der die gebrannten kleinen CDs verkauft. Auch da habe ich das gemacht. Lass uns noch mal ganz kurz zu Trump und zu Biden, damit wir das abgehakt haben, zur Amtseinführung. Ich finde es aber immer wieder auch bemerkenswert, wie viele Leute auch hier in Deutschland ergriffen sind von der Amtseinführung. Ich meine, es ist ein wichtiges Zeichen gerade, ganz klar. Aber wenn Helene Fischer hier singen würde, wenn Markus Söder zur Amtseinführung irgendwie so eine Show kriegt, da wird jeder im Strahl kotzen. Und wenn dann irgendwie, wer kommt, Garth Brooks, wer ist denn und Westernhagen auftreten würden hier, das würde ja, also ich glaube nicht, dass das den gleichen Effekt haben würde, wie wenn man sich das in Amerika anguckt.
Ja, bei uns gab es ja so ein paar weltgeschichtliche Ereignisse, die uns nochmal, ich sag mal, die Deutschen nochmal gezwungen haben, nochmal in sich zu gehen, wie sie so ihr Staatssystem gestalten möchten. Und man ist ja dann weg von der präsidialen Demokratie, wo das Volk einen Mann wählt. Das war ja vor dem Dritten Reich so. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass es so wenig Glamour hat. Und stell mal vor, jetzt muss für Armin Laschet, kommt dann da irgendwie, ja, Westernhagen, Helene Fischer, das ist ja dann die Liga, die das, aber die, das Ding ist, die, alle vier Jahre werden es die gleichen Künstler. In Amerika hast du ja die Auswahl. Da war J-Lo, da war Lady Gaga, da war Katy Perry, Garth Brooks ist aufgetreten. Bei uns, das ist ja immer nur Helene Fischer und Grönemeyer und Westernhagen alternierend. Wer kommt denn da sonst
noch? Rammstein würden es wahrscheinlich nicht machen.
Nee.
Wäre auch ein schlechtes Zeichen zur Amtseinführung, Rammstein spielen zu lassen vielleicht.
Du hast.
Wäre vielleicht nicht die das richtige
Zeit. Es ist auch vor allen Dingen nicht so glamourös. Ich fand es ganz spannend, dass Joe Biden da, man darf da so seine eigenen Bücher mitbringen, wenn man auf die man schwört. Der hat seine Familienbibel mitgebracht, die wirklich so dick war wie irgendwie
sein Penis.
Wie sein
Nein, aber Bernie Sanders, war der beleidigt? War der auf guten Drogen oder hatte der einfach Bock, damit seinen geilen Handschuhen so in der Ecke zu setzen, damit ihn
nicht jeder sieht? Das war einfach kalt und der wurde abgeschossen und dann ist daraus ein Meme geworden. Ich glaube, das ist der einzige Grund. Da sollte man nicht so viel reininterpretieren. Ich fand es auf jeden Fall spannend und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe kurz, bis er da die Hand auf die Bibel gelegt hat und geschworen hat und dann am Ende er wirklich Präsident war, habe ich gedacht, ach du Scheiße, was, wenn die 25.000 Nationalgardisten sich jetzt einfach nochmal umdrehen mit den Maschinengewehren und auf den schießen, weil die eine geheime Anweisung von Steve Bannon bekommen oder irgendwie Donald Trump von Mar-a-Lago aus noch irgendwelche komischen Befehle erteilt. Bis zum Schluss habe ich gedacht, jetzt passiert gleich noch was. Ist aber nichts passiert. Damit bin ich aber, glaube ich, mit Michael Wendler auf einer Linie, der auch bis zum Schluss gedacht hat,
dass das passiert noch was.
Dass das Ruder noch rumgerissen wird. Michael Wendler, weil ich es einmal ganz kurz ansprechen muss und auch im Zuge von Trump, ist jetzt wirklich völlig, völlig verloren. Er war ohnehin schon verloren, aber jetzt machen Laura und Michael Wendler für den Nazi-Kopfverlag wirklich Nazi-Werbung, also echt hardcore rechtsextremistische Sachen werden da verlinkt. Ich bin beiden entfolgt bei Instagram, habe ich keinen Bock mehr drauf, ist mir zu anstrengend.
Ja, vielleicht hast du auch die Schlagzeile mitbekommen, jemand hat 100.000 Euro Laura Müller für einen Pornofilm angeboten. Mhm. Ich bin so genervt, ich habe einfach nicht mehr Kohle. Weißt du, und das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Ich bin den beiden auch entfolgt.
Ja, also schön, dass die Welt so ein kleines bisschen wieder normal ist. Ich frage mich nur, das ist ein interessantes Phänomen, die ersten Tage nach der Amtseinführung von Joe Biden und nachdem das alles so ein bisschen, man erinnert sich so an vor 4 Jahren, ne, wo das wo auch für die Amerika, das war zwar auf dem Schirm, aber nicht jeden Tag, nicht so dominant und als wären die letzten 4 Jahre nie passiert. Als wäre das.
Das sehe ich ganz, also ich habe immer noch eine gewisse skeptisches Verhalten. Du musst bedenken, dass die Hälfte oder fast die Hälfte immer noch Trump gewählt hat bei der Wahl und dass das Land auch immer noch wahnsinnig zerrissen ist und dass es eine mega Aufgabe ist, nur weil jetzt die Amtseinführung mal geklappt hat nach dem Sturm aufs Kapitol, darüber müssten wir auch noch reden, aber das haben auch alle gesehen, haben auch, glaube ich, alle genug analysiert, außer dass der Gitarrist von Ice Age, von einer Metalband dabei war, der jetzt auch verhaftet wurde. Es ist wirklich unglaublich. Was für eine hohle Nuss. Naja, dass man irgendwie nicht davon ausgehen kann, dass jetzt alles wieder gut ist. Es war jetzt mal ein Zeichen, ich glaube auch ein wichtiges Zeichen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Land jetzt so schnell wieder irgendwie vereinigt wird.
Sag mal ganz kurz, von wem ist eigentlich diese Melodie, die wir jetzt hier am Anfang gespielt haben?
Die ist geil, ne?
Ist das wirklich noch von Ennio Morricone? Ist das das Letzte, was er komponiert hat, bevor er da auf dem Bett gesagt hat, Adieu, auf Wiedersehen?
Nein, es ist von einem Hörer, der heißt Michael Pankuweit, ein Hörer unserer Sendung, der das gebastelt hat. Vielen lieben Dank, ist wirklich sehr, sehr gut
geworden. Es klingt wirklich wie Ennio Morricone. Ich habe kurz gedacht, als du mir das geschickt hast, kurz nach Silvester, dass das wirklich noch was ist, was er nochmal schnell gemacht hat, weil er auch von seinen Enkeln oder sowas noch auf den letzten Metern nochmal auf Spotify hier in Hör mal in Deutschland, Fest und Flausche, hör mal rein, und der dann nochmal schnell was komponiert hat. Aber es war nicht Ennio Morricone,
schade. Nee, ich habe ihn auf seiner letzten Tour nochmal gesehen, ja. Und? In der Mercedes-Benz Arena vor 2 Jahren. Mit 90 Jahren hat er dirigiert in Orchester, das war ganz grandios. 80% Italiener im Publikum gewesen. Hat man daran gemerkt, dass die viel schöner angezogen waren als das deutsche Publikum. Die haben sich richtig aufgetunt, die sahen alle richtig gut aus. Und die Deutschen kamen alle im Jogginganzug zu Ennio Morricone. Aber trotzdem ein schöner Abend gewesen.
Peinlich. Ja, lieber Michael, vielen Dank dafür. So, wir ordnen uns ein kleines bisschen runterkommen. Mir hat es richtig ein kleines bisschen gefehlt. Die letzte Sendung war ja auch nicht repräsentativ vor den Weihnachtsferien, weil wir da uns live gesehen haben, weil das Ganze live übertragen wurde. Es war eine schöne Sendung, es war ein bisschen weird, weil es irgendwie, ich sehe so oft Menschen jetzt nicht in der Pandemie, dass wir uns da mal begegnet sind. Wir haben während der Sendung...
Ich war ein bisschen enttäuscht von dem Feedback mancher Zuschauer. Da denke ich, die kennen mich oder diese Sendung nicht. Ich war ja stocknüchtern, du hast ja gesehen, ich habe ja, glaube ich, 2-mal an der Limo genippt ansonsten. Und ich habe mich einfach, ganz viele, Olli Schulz wieder voll besoffen, ich glaube, ich habe mich einfach nur mal gefreut, mich wieder zu produzieren und einfach mal wieder irgendwas zu machen und hatte so zu viel Energie in mir und habe wirklich richtig Freude dran gehabt und war dann eigentlich ein bisschen gekränkt danach, aber es war eigentlich eine schöne Sendung. Am meisten gekränkt hat mich, ich habe mir neue Boss-Schuhe gekauft und 2 Leute haben geschrieben, das sieht aus wie so Schuhe von so alten, die nicht mehr so gehen, also wie heißt das nochmal, orthopädische Schuhe, als wenn ich jetzt schon und dann habe ich die Schuhe weggeschmissen und die waren vom Boss, aber die sahen auch echt scheiße aus.
Otto der Orthopädische.
Genau. Es gibt einiges zu erzählen, vielleicht, aber wir müssen nicht das ganze Jahr, es ist jetzt, glaube ich, 24 Tage alt, Revue passieren lassen.
Aber ich wollte ganz kurz.
Hast du dich eingestellt eigentlich auf die nächsten 4 Wochen Lockdown?
Sowieso, da können wir gleich noch drüber reden. Ich wollte nur kurz die Klappe zumachen, weil wir haben ja während der Sendung der Weihnachtsshow traditionell zum vierten Mal haben wir Spenden gesammelt. Und ich mache jetzt mal ganz kurz, habe ich einen Trommelwirbel hier auf meinem... Naja, ich habe, glaube ich, keinen Trommelwirbel. Ich mal kurz einen...
Warte mal, vielleicht habe ich was.
Aber ich habe hier noch, guck mal, doch hier.
Dr. Christian Drosten, Virologie Charité.
Oder...
Alexander Kekule.
So, wir haben nämlich Spenden gesammelt und in diesem Jahr haben wir nicht so ganz exklusive Mini-wohltätige Organisationen, denen das Geld zugutekommen sollte, ausgesucht, sondern wirklich zwei Major-Riesendinger, weil die Herausforderungen groß sind, weil wir auch mal ein bisschen variieren wollen. Und da gab es im Vorfeld einige Leute, die geschrieben haben, ja, das ist aber so eine große Organisation, die haben sowieso Geld. Ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, weil sie so eine große Organisation sind, sind sie regional total stark, super vernetzt, haben viele tolle Jugendgruppen. Es gibt auch Zweige dieser großen Organisation, nämlich dem THW und dem DRK, also dem Technischen Hilfswerk und dem Deutschen Roten Kreuz, die vielleicht jetzt nicht so immer super sind, aber im Großen und Ganzen machen die tolle Arbeit. Und deswegen haben wir gedacht, weil wir gehofft haben, dass viel Geld zusammenkommt, dass wir das dieses Mal zwei großen Organisationen spenden können. Und
es ist ganz schön viel Geld zusammengekommen.
Unglaublich. Hast du die Seite aufgerufen? Sonst sage ich dir mal eben kurz die Schlusssumme mit einem selbstgemachten Trommelwirbel. Achtung.
Ich glaube, sind es tatsächlich gut.
Vielen Dank den 9.956 Spendern, die gegeben haben, was sie konnten und wollten, für 296.365 Euro. Also knapp 300.000 sind zusammengekommen. Das ist ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. So viel haben wir noch nie an Spenden eingenommen. Und das vor dem Hintergrund, dass den meisten gar nicht so klar ist, wie es jetzt überhaupt weitergehen soll, wirtschaftlich, die Jobs alle irgendwie auf Kurzarbeit, on hold sind, dass da trotzdem für einen guten Zweck so viele Sachen zusammengekommen sind, so viel Geld zusammengekommen ist für das Deutsche Rote Kreuz und das THW, stellvertretend für die Organisation. Vielen Dank. Vielen Dank auch an BetterPlace.org, die das wie immer nett organisiert haben, dass es online funktioniert. Und vielen Dank an Spotify, die ja auch irgendwie da Kameras hingestellt haben und irgendwie immer so ein Spotify hat uns, ist irgendwie, hat, wir haben irgendwie Rücken immer. Nee, wie sagt man das?
Spotify ist unser grüner Rücken.
Genau. Unser grüner.
Genau. Ja, es war auf alle Fälle, ich fand das schön, irgendwie war das einer der großen letzten Highlights, dass wir da nochmal im Hotel waren tatsächlich und zusammen diese Sendung gemacht haben. Habe ich mich wirklich auch drüber gefreut gehabt. Und wir hatten natürlich wieder das große Problem, dass wir uns eine Stunde vorgesehen haben, als wir alles rausgeballert haben an Sätzen, an Sprüchen, an Sachen, wie es immer der Fall ist. Deswegen die große Faustregel, wenn wir uns sehen, sofort auf Aufnahme drücken. Ich würde jetzt gerne erstmal kurz durchatmen, mir noch ein zweites Bierchen aus dem Kühlschrank holen und euch mit neuer Musik versüßen. Ihr hört die alten Scheiben. Ich habe Newcomer. Viele Leute haben mir Sachen geschickt. Fangen wir mal an mit einer Band, die machen 80s-Pop. Haben sie mir ihren Link zu ihrem Song zugeschickt und das ist wirklich sehr... Das Lied heißt Marie Marie. Die Band heißt Graustufe West. Marie Marie, ich war noch nie so verliebt wie du in dich oder so ähnlich. Ist eine ganz gute Hook im Refrain. Dann Kati von Schwerin packe ich rauf. Mit einem Song, der wirklich wunderschön ist. Der heißt Black. Kati habe ich getroffen im Wald mit Juri und ihrem Freund vor 2-3 Monaten und da habe ich ihn schon hier auf die Liste gepackt. Sie macht mindestens genauso tolle Musik. Ganz liebe Grüße, Kati von Schwerin mit Black, einen ganz tollen Song, den ich oft gehört habe. Die beiden Songs erstmal und dann geht's hier weiter gleich mit heißen neuen Themen, mit Trendthemen natürlich auch. Wir müssen reden über die neuen Apps, Jan. Was gibt es alles im Internet? Was ist los? Wir haben gleich viel zu besprechen
heute. Ich habe ganz schön viel auf der Liste und das wird eine lange Sendung heute. Wir haben Redestau. Bis gleich bei Fest und Flauschig, präsentiert von... jetzt habe ich das nicht...
Präsentiert von uns.
Von
Henrik Streck.
Ich bin Michael Wendler. Ich habe keine Angst, Leute. Versteht das endlich. Macht euch frei. Ich habe DSDS verloren. Na und? Ich habe Millionen Werbedeals verloren. Na und? Ist mir egal. Ich habe einen auf den Kopf bekommen und bin wieder aufgestanden. Du kannst mich nicht kaputt machen. Keiner kann das. Nur der liebe Gott irgendwann mal. Und dann bin ich mal gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Bleibt am Ball, ich melde mich.
Ja, bleibt am Ball, wir sind wieder da. Hier ist Fest und Flauschig. Herzlich willkommen zur ersten großen Sendung nach der Winterpause, die wir gehabt haben.
Es ist so ein bisschen, wir machen nicht Winterpause, sondern es ist tatsächlich wie beim Murmeltier, es ist eine Art Winterruhe. Wir fahren den Kreislauf runter, wir müssen ganz wenig essen, nur zum Abkoten, wird alle 2 Wochen mal die Höhle verlassen. Und das ist wirklich, das ist ein Podcaster-Phänomen. Das ist ganz, ganz, ganz nah an den Nagetieren, sind wir da dran. Wir machen eine richtige Winterruhe. Der Podcaster fährt den Kreislauf runter.
In dieser genau, wir essen auch in der Zeit nicht, wir moderieren nur noch und im Frühjahr fangen wir wieder richtig an, da geht's auch wieder um Gerichte und ähnliches. Ich muss sagen, diese Pause hat uns gut getan, mir jedenfalls, weil ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich gemischte Gefühle in den letzten Wochen hatte, wie das hier alles weitergeht. Das gab deprimierende Ausblicke und ähnliches, vor allem musste ich die Tour nochmal auf 2022
Hab ich bei Instagram gesehen, das ist ja ganz neu erst, ne? Du hast ganz frisch die Tour verschoben.
Ja, ich habe mich tatsächlich, wenn wir schon den Kontakt haben zu Professor Christian Drosten, habe ich ihn tatsächlich gefragt, wie es denn aussieht. Soll ich auf den Herbst gehen oder ähnliches? Und er hat mir eine kleine fundierte Antwort gegeben und meinte, ab Herbst sollte eigentlich wieder irgendwie Veranstaltungen möglich sein, allerdings mit Sicherheitsvorkehrungen oder ähnlichen. Und ich denke mir, dann möchte ich auch nicht der Erste sein, der auf Tour geht. Also, März 2022 bin ich auf Tour und bis dahin schreibe ich einfach noch neue Songs und feile noch so ein bisschen an meinem Bühnencharakter und bringe einfach die beste Bühnenshow raus, weil wenn das dann nicht gut ist, jetzt hast du so viel Vorbereitungszeit, dann ist auch scheiße. Ja. Jetzt kommt aber Folgendes, Jan. Ja. Ich krieg's nicht hin, mich zu motivieren. Es gibt so vielen Leuten, das ist das Schlimme an dieser Pandemiezeit, so vielen Leuten, denen ich einen Anruf schuldig bin. Man müsste so viel hinkriegen, aber irgendwie bin ich lethargisch, weil die ganze Welt so lethargisch ist. Und ich kann mich da nicht alleine aus dir so raus, so motivieren. Verstehst du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst. Also ich teile die Pandemie jetzt für mein inneres Gefühl in so drei Phasen auf. Ich erinnere mich noch sehr gut, Phase 1 war, es ging los. Olli und Jan, panisch, wir müssen uns jetzt aneinander festhalten. Wir müssen jetzt jeden Tag was machen. Ja. Wir müssen jetzt hier, Hände am Tag 80 Mal desinfiziert, 2-mal in der Woche ein neues Telefon gekauft, um die Viren irgendwie zu beseitigen. Das war die erste Phase. Dann war der Sommer der Entspannung, wo man dachte, ach Pandemie, ah ja gut, so schlimm ist es nicht. Dieses merkwürdige, entspannte Gefühl hat uns dann im Herbst leider das Genick gebrochen, weil das Resultat von dem, was wir jetzt halt haben. Das ist nämlich Phase 3. Das ist die, ach du Scheiße, jetzt geht das wieder los wie letztes Jahr, aber mit so einer Entspannung, wo man genau weiß, es ist total ungut. Wenn man in Köln, in Pulheim oder in Berlin über die Straßen läuft, egal eigentlich, wo ich in den letzten Monaten war, ist es total voll. Weißt du noch, als es losging im März oder im April letzten Jahres, wo man wirklich in der Woche dachte, es ist ein fucking Geisterstadt, es ist ein Wahlsonntag. 3 Wochen lang war wirklich nichts und jetzt hast du eigentlich Betrieb fast wie immer mit so ein paar Einschränkungen, dass man nicht in den Baumarkt gehen darf ohne Gewerbeschein und dass in der Fußgängerzone so Leute halbherzig Masken unter der Nase tragen. Es ist aber irgendwie, ich selber merke auch zum Beispiel diese Regel, und ich bin wirklich, also jahrelang jetzt oder monatelang mich an alles gehalten, aber diese Regel, dass du nur noch eine Person treffen darfst und auf der anderen Seite aber auf der Arbeit die Chefs gebeten werden, wenn es irgendwie möglich ist, Homeoffice zu organisieren, das ist irgendwie so ein ganz ungutes Ungleichgewicht, was mich leider...
Ganz viel Ungleichgewicht, auch immer noch diese Logik, ich gehe, egal welche Tankstelle ich gehe, die tragen keine Maske und haben diese beschissene kleine Plexiglasscheibe da. Und du denkst, es heißt irgendwie, es gibt ein Virus, eine Mutation und die Leute scheinen immer noch so da zu arbeiten. Und dann habe ich mir auch ein bisschen mehr, obwohl ich überhaupt nicht also das toll finde, ähnliches, ein bisschen mehr von diesem Lockdown versprochen, weil ich nur mal dachte, jetzt kommt noch mal eine starke Änderung, ist nicht eingetreten. Liegt daran, dass die Kanzlerin sich wohl nicht durchsetzen kann, dass es innerlich wahnsinnig viele Konflikte gibt, dass alle zerrissen sind. Wir beide hier, genauso wie Politiker, wie alle gerade, die sich gerade mit diesem Thema auseinandersetzen. Dazu kommt, dass dieses Thema so sehr nervt, dass man noch nicht mehr darüber reden will. Ja. Und das alles führt zu so einer Kraftlosigkeit. Diese Wut auf diese Entscheidung, die Unlogik, auch auf alles Mögliche. Und dann war ich froh, dass wir nicht direkt nach Weihnachten weitergemacht haben, weil ich bin brav zu Hause geblieben. Ich habe niemanden aus meiner Familie gesehen. Und wenn ich dann so mitbekommen habe, ich stalk ja auch mal abends irgendwelche Instagrammer und so, wer dann alles genau über die Weihnachtstage nicht die Kamera an hatte, weil die alle bei ihrer Familie waren und von wie vielen Leuten ich das rausbekommen habe, da war ich echt genervt. Aber andererseits will ich auch nicht so ein Wutbürger werden, der die Leute anscheißt, weil sie sich jetzt doch treffen, weil auch Kinder brauchen Nähe und ähnliches. Und egal, in welche Position du dich begibst, du bist ein Arschloch. Weißt du, was ich meine? Ja. Diese Pandemie macht es, dass du einfach gar nicht cool damit umgehen kannst.
Und ich verstehe einfach nicht, wie das sein kann, dass, wie du es gerade sagst, bei der Tankstelle werden so Plexiglasscheiben aufgestellt und das reicht dann. Und auf der anderen Seite musst du halt im Privatbereich die Regel schlucken, dass man jetzt nur noch eine Person treffen kann. Kinder seien zwar ausgenommen, aber kannst du mal diese WhatsApp-Gruppendiskussion der letzten Wochen dir angucken. Du hast auf der einen Seite die super übervorsichtigen Eltern, du hast die Eltern, die mit Recht, vielleicht weil sie irgendwie sich zu pflegende alte Leute haben und sich überhaupt nicht anstecken wollen, da gar keinen Bock drauf haben, dann auch die Kinder komplett abschotten. Es ist wirklich Familien eine absolute Katastrophe. Und ich frage mich auch, wie die sich das vorstellen, dass man dann tagsüber irgendwie die Kinder betreut und abends dann nochmal schnell weiterarbeitet und am nächsten Tag dann einfach so weiter und am Wochenende hängst du wieder aufeinander und dann, weißt du, dann hast du auf der anderen Seite aber diese Beschränkungen, bitte fahrt nicht nach Winterberg in die Berge. Ich fand das auch krass, ehrlich gesagt, dass die alle in diese komischen Skigebiete gefahren sind, diese mickrigen, die es überhaupt in Deutschland gibt. Man kann auch einfach mal so in den Wald fahren. Da habe ich nicht verstanden, warum die nicht einfach irgendwo in die Wälder gefahren sind, warum die alle in diese fucking Skigebiete fahren wollten. Was soll denn das? Du kannst einfach so ins Sauerland fahren, ohne auf eine Piste zu gehen, da gibt's ja überall Berge. Da rodelst du einfach so einen Acker runter, ist doch scheißegal. Alle auf einen Haufen, hat mich total genervt. Und ich muss ehrlich sagen,
auch total genervt. Deswegen war es auch gut, hätte ich wahrscheinlich wahnsinnig in der Sendung rumgepöbelt. Ist aber auch hässlich, ist auch falsch, weil man ja auch irgendwie jedem was gönnen will. Aber natürlich ist, es ist wirklich eine ganz, es ist so eine zerrissene Situation.
Ey, jetzt ist das wirklich so, ich denke mir, ich muss wirklich mindestens einmal die Woche muss ich raus und auch nicht alleine raus. Ich muss einfach, alle müssen sich mal bewegen. Und da muss man einfach irgendwo in die Natur fahren. Und wenn das einmal mehr als 15 Kilometer weit weg ist und man dann irgendwann alleine im Wald ist irgendwo, weil die einfach alle mal sich bewegen, das muss einfach sein. Das muss einfach sein. Gassi gehen.
Die größte beste Entscheidung letztes Jahr war tatsächlich mein Hund. Der bringt mich dazu und ich habe gedacht, dass der mich noch mehr in so eine Machtposition bringt, dass nur noch bald Hundebesitzer raus dürfen. Dann dürfte ich ja immer raus mit Juri.
Systemrelevant.
Aber es ist wirklich eine Sache, die mir hilft, jeden Tag in Bewegung zu bleiben, dass ich diesen verdammten Hund habe.
Es ist auf jeden Fall eine ganz verfahrene Phase-3-Situation. Alle sind genervt, alle wissen, es ist nötig und irgendwie so richtig Lockdown-Feeling stellt sich nicht ein und ich finde es einfach wahnsinnig ungerecht, dass Arbeitgeber nicht mehr in die Verantwortung genommen werden, sondern dass alles schön auf den Privatbereich abgewälzt wird. Das verstehe ich nicht. Und dass Kinder wirklich niemanden mehr sehen, jetzt einen Monat bis Mitte Februar alle im Homeschooling sein müssen oder alle zu Hause sein müssen, wie stellen die sich denn das vor?
Also wie stellen die sich das vor? Es gibt sozial schwache Familien, es gibt Sachen, wo Brennpunkte sind und ähnliches. Und ich kenne Leute, die arbeiten nun mal im Jugendamt und ähnlichen Bereichen. Und ich habe Geschichten gehört, die ich heute nicht in der ersten Sendung erzählen will. Da sind momentan schlimme Sachen am Laufen und auch noch viele Sachen. Und Gerichte machen dicht, Jugendämter können nicht mehr arbeiten. Viele Menschen sind überfordert in sozialen Bereichen. Und ganz viele Kinder brauchen einfach, also es ist fast eine Flucht, wenn die nicht zu Hause sind, in der Schule sind oder ähnliches. Weil es gibt krasse Verhältnisse, will ich jetzt gar nicht hier irgendwie aburteilen, aber gibt es alles. Und es ist einfach verdammt wichtig, dass es ein soziales Umfeld gibt für Kinder, an die sie sich wenden können, jenseits auch von Familien und Ähnlichen. Und das ist gerade eine ganz, ganz schlimme Zeit, wirklich.
Ja. Vielleicht könnte man das so machen, dass man Familien zu Betriebsstätten umdeklariert, dass man quasi aus der Familie ein Unternehmen macht und dann nicht mehr diese strengen Regeln hat. Also vielleicht ist das ein Schlupfloch. Naja, es nervt auf jeden Fall wahnsinnig. Ich muss aber sagen, zum einen habe ich ein bisschen die Gegend rund um Berlin kennengelernt. Ich bin über den Jahreswechsel bin ich zum ersten Mal in meinem Leben in Berlin gewesen und bin dann in Brandenburg durch die Gegend gefahren, so ein kleines bisschen. Und seit jetzt hier die Sendungsvorbereitung wieder losgeht, habe ich auch das Kölner Umland ein bisschen erschlossen mit dem Auto und wollte heute mal über eine Sache sprechen, die mir, wo ich wirklich sagen muss, Asche auf mein Haupt, als die harte Phase war, habe ich es aus Unwissenheit fast ignoriert in der Sendung. Wir haben da fast nie drüber gesprochen. Und zwar geht es um diese riesengroßen Löcher, die große ausgebaggert werden um die Stadt Köln herum. Um die Braunkohle-Tagebauten.
Für die zu fördern.
Genau, also ich bin rumgefahren mit dem Auto alleine und bin dann irgendwann an so einer merkwürdigen Stelle vorbeigekommen. Dachte, was ist denn das? Völlig flaches Land im Umland von Köln, ich bin von Pulheim losgefahren und bin dann rumgefahren und in Pulheim, da gibt's einen riesen Berg, so eine Abraumhalde und dahinter sind so Kohlekraftwerke, das gehört zum Stadtbild. Diese Tagebaudinger, die waren mir noch nie bewusst, da habe ich nie drüber nachgedacht, dass es die irgendwie gibt. Ich habe das mal bei Google Maps gesehen, aber so richtig nah war ich nie dran. Da bin ich ein bisschen rumgefahren mit dem Auto und auf einmal dachte ich, was ist denn das, ein flaches Land, was kommen denn da für Sachen aus der Erde? So fette, riesige Rohre, die aus der Erde kommen und so zwei unglaublich große Kräne, die aus der Erde kommen. Bin dann da rangefahren und dann habe ich gemerkt, was das offenbar seit Jahrzehnten für ein perfides touristisches Highlight in der Region um Pulheim und Grevenbruch und im Kölner Umland ist, diese riesigen Tagebaugebiete, da gibt es richtige Aussichtsplattformen. Und ich hab dir so ein Foto geschickt. Es ist wirklich, Das ist das Dystopischste, was ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Ich bin ausgestiegen, habe so einen Waldparkplatz gesehen, bin dann so eine alte Rampe hochgelaufen, so eine alte Aussichtsplattform und habe meinen Augen nicht getraut. Das ist so groß, du siehst das Ende dieses Lochs nicht. Das war in der Dämmerung und wir machen dreimal 24, dreimal 8 Stunden Schichten. Also Also die arbeiten rund um die Uhr, wird da Braunkohle weggebaggert. Die baggern einfach ein riesiges Loch. Du siehst das, du siehst, Nebel hängt über dem Loch. Das ist quasi eine eigene Wetterzone. Und diese gigantischen Bagger, wie bei, wie heißt nochmal der Film mit Alexander,
Dingsmann, hier, Dingemann, der Sänger, der Baggerfahrer und Sänger.
Genau, der Baggerfahrer und Sänger. Exakt, genau, so ein Bagger, ein Riesending. Die Bagger sind so groß wie ein Mehrfamilienhaus. Nur diese Schaufelräder, davon gibt es vielleicht so 10 Stück in dem Ding, die das in Etagen wegbaggern. Und du stehst davor und du kannst es dir nicht, du glaubst nicht, was du da siehst. Und der erste Gedanke war, egal wie man zu Umweltschutz und Klimawandel steht, wenn du im Jahr 2021 vor so einem Loch stehst, dann weiß ich nicht, wie sich der Gedanke überhaupt in einem festsetzen kann, dass das richtig ist, was
richtig
man da
sieht. Ne?
Dass richtig sein kann. Da wird einfach ein gigantisches Stück Erde weggebaggert. Es wird dann auch renaturiert in so Zeitabschnitten von 20, 30 Jahren, steht dann da so auf so einer Schautafel, wo auch schon überall so Hambi bleibt Aufkleber drauf sind und so, dass in 30 Jahren dann wieder Bäume gepflanzt werden, die aber natürlich dann wieder hunderte Jahre brauchen, um zu wachsen. Du stehst davor und denkst, wie kann das sein, dass der Mensch sowas macht? Und da wird ja nicht Sonnenenergie aus der Erde rausgeholt, sondern da wird Kohle rausgeholt, die auch noch zusätzlich noch Schmutz in die Atmosphäre bläst. Also die zerstören die Erde, um dann etwas zu verbrennen, was weiter die Erde zerstört.
Es wirkt so ein bisschen, wenn ich sowas wie so eine Trump-Politik, wie so eine Beschaffungsmaßnahme, damit das auch irgendwie bleibt, weil das irgendwie wichtig ist für die Region und weil das auch gerne sich Leute angucken, weil es mächtig und weil das auch für irgendwas steht. Aber eigentlich ist es sinnlos veraltete Politik.
Und ich habe dann, als ich diese alte Aussichtsplattform gesehen habe, dieses Loch gesehen, ich stand auch allein, das war wirklich echt unwirklich. Ich fühlte mich ein bisschen wie der erste Mensch auf dem Mars. Also so fühlst du dich wirklich. Du guckst dir das an und denkst so, das ist nicht richtig. Wo bin ich denn hier? Was ist denn das? Du siehst diesen komischen Nebel, die untergehende Sonne und wirklich im flachen Land ein unfassbar tiefes Loch. Und die Bagger, die da unten baggern, sind so groß. Und diese riesigen LKWs, die Kohle aufnehmen, das sind auch keine normalen LKWs, weil die halt nur in dieser Grube fahren, sind die einfach 10-mal so groß wie ein normaler Kipplaster. Unfassbar. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt will ich es aber wissen, jetzt will ich mal alles sehen. Und bin dann wirklich in mehrere Tage...
Hast dich abgeseilt
lang, bin ich da in dieser Gegend rumgefahren. Und hab dann, das ist schon tragisch genug, wenn du dieses Loch siehst, wenn du die Idee siehst, dass da jemand eine Aussichtsplattform hinbaut, dann gibt es aber eine neue Aussichtsplattform mit dem schönen euphemistischen Namen Terra Nova, wo dann so ein modernes Bungalow mit einem Café gebaut ist und so ein cooler Spielplatz und so artifarti Sonnenstühle.
Ach, das ist echt für Touris gemacht, damit die gucken,
wie da... Und ich weiß noch genau, in Bremen gab es damals, im Fegesack gab es halt so der Werftenstandort, da wurden dann so Boote aufgebaut und die Gegend um Köln, das ist halt der Braunkohletagebau. Da ist halt das Ding, wo man dass sie das mal den Verwandten aus dem Osten zeigt oder aus dem Norden oder aus dem Süden, die dann da vorbeikommen.
So wird hier gearbeitet.
Guck dir das mal an. Und dann haben die da so ein ganz neues, modernes Gelände mit so Liegeplätzen, wo man sich hin, die Kinder können dann spielen, jetzt kannst du einen Kaffee holen und kannst dann da angucken, wie die Erde weggebaggert wird und die Natur zerstört wird. Hinten siehst du dann die dampfenden Braunkohlekraftwerke und dann gab es da so der Versuch, das irgendwie so auszudrücken, PR-mäßig, dass einem nicht sofort klar macht, was es für eine Schweinerei
gemacht wird.
Terra Nova heißt dieser neue Spielplatz und da ist dann so eine Schautafel, wo das dann ganz schön genannt wird. Das, was wir da vor uns sehen, Gärten der Technik. Weil das nämlich, wenn das fertig ist, also wenn da die ganze Braunkohle rausgeholt wird in 30 Jahren, dann wird das mit irgendeinem alten Gerümpel wieder aufgeschüttet und dann werden da so kleine Setzlinge reingesetzt, die dann in 80 Jahren wieder so einigermaßen zu Bäumen geworden sind. Und dann,
man kann ja irgendwas Geiles draus machen, wenn das riesige Loch da bleibt. Keine Ahnung, was genau.
Eine BMX-Bahn, dachte ich halt für ein riesengroßes BMX-Rad. Es ist so unvorstellbar groß und das Tragischste habe ich mir dann am Ende gegeben, denn für diesen Tagebau wird nicht nur die Natur weggebaggert, der Hambacher Forst, das kennt man vielleicht.
Ja, habe ich alles mitbekommen.
Das war mir auch gar nicht klar, wie nah das an Köln ist. Und dann werden eben dafür Dörfer weggebaggert. Und zwar jahrhundertealte Dörfer, wo 200 Jahre alte Kirchen stehen. Und irgendwann kommt dann RWE und sagt, so, da drunter ist jetzt Braunkohle, Leute. Wir haben mal gebohrt und geguckt. Das alles hier, das kommt hier alles weg in 10 Jahren. Die kaufen dann die Dörfer. Und dann werden wirklich die so ein bisschen da nicht verwurzelt sind, die sagen, ach komm, hier nimm mein Haus, ist ein guter Preis, ciao, wir gehen jetzt ins neue Dorf. Und es gibt aber auch Leute natürlich, die da geboren sind, die da leben, die dann Hof haben, die einen landwirtschaftlichen Betrieb haben, die bleiben dann da. Und dann war ich in dem Geisterdorf
Mannheim. Ich weiß, wo noch einer lebt, da habe ich mal so einen Bericht gesehen.
Du glaubst es nicht. Es ist wirklich wie in einem, es ist wirklich 15 Minuten von meiner hier Sendungsherberge entfernt. Ich bin 15 Jahren im Rheinland nie davor gewesen und ich bin durch Mannheim gefahren und du merkst, es ist ein totes Dorf. Du hast es alles wirklich wie Tschernobyl. Es ist alles eingefroren. Das einzige Indiz dafür, dass du merkst, irgendwas stimmt hier nicht. Ein kleines weißes Schild am Ortseingang, wo steht, Sie betreten Betriebsgelände RWE. Das ganze Dorf ist Betriebsgelände RWE. Und in dem Dorf Mannheim, in dem war ich, das ist ein altes Dorf, ist wirklich wie in Tschernobyl, wie verlassen, komplett verlassen.
Da wohnt gar keiner mehr.
Es wohnen noch zwei Leute da, die da wirklich sehr, oder drei Häuser sind noch besetzt. Alle anderen werden nach und nach abgerissen. Und es ist wirklich ganz merkwürdig. Das ist eine alte Wohnstraße. Du siehst links und rechts, die Häuser sind schon abgerissen. Aber du siehst noch diese Parklücken. Du siehst Straßenlaternen, die halt nicht mehr an- und ausgehen, sondern die stehen einfach nur noch da. Du siehst ein kaputtes Bushäuschen. Die Gaststätte ist einfach wie ausgeknipst und stehen geblieben vor 10 Jahren.
Ja, das ist so, das ist wie wenn du durch Eisenhüttenstadt fährst, auch so ein bisschen. Also da habe ich auch Straßen.
Das ist durch wie in Brandenburg.
Da bin ich ja auch ab und zu mal so durchgefahren. Das ist ja auch so eine ganze Straße. Auf einmal guckt da noch so eine alte Frau im Kittel einmal auf ein Fenster und denkst, wie, hier wohnt noch jemand? Und das ist genauso ist es auch in diesen Geisterdörfern. Es ist wirklich unheimlich.
Das Leid, was dieser Tagebau den Menschen zufügt, der Natur zufügt, das ist einfach, das kann nicht richtig sein. Und wenn das wenigstens Sonnen- oder gespeicherte Windenergie wird, die dann da unten diese Luft freisetzt oder sowas, aber dann macht das auch noch das Klima kaputt und lässt CO2 in die Atmosphäre. Es ist wirklich ganz cool. Ich habe dann, als ich in Mannheim war, hatte ich wirklich so zwei sentimentale Stunden, bin dann auch alle Auto abgestellt, bin dann da durchgelaufen und habe dann so eine ganz, ich nehme immer Steine mit, wenn ich an irgendwelchen Orten bin, die ich nicht vergessen möchte, weil ich dann denke, wenn ich das nächste Mal hier bin, ist das einfach weg alles. Das ist so ein jahrhundertealtes Dörfchen mit so alten Bauernhöfen, habe ich so zwei Ziegelsteine geklaut aus so einem Haufen.
Ach so, ich habe auch mal so Steine mitgenommen von Orten, wo ich es toll fand. Irgendwann war der in so einem Glas und ich wusste nicht mehr, welcher Stein von wo war, dann habe ich alle weggeworfen. Aber ich weiß genau, was du meinst. Man merkt da aber auch so die Vergänglichkeit und wieder alles weggerissen wird. Und das ist ja immer sowieso, wenn das, ich finde es immer sehr berührend, in so Geisterstädten oder so aussterbenden Städten rumzufahren und zu sehen, hier war mal richtig Leben, hier waren mal Menschen und hier war auch mal ein Lidl oder so. Aber jetzt ist da gar nichts mehr, außer dann noch diese alte Frau im Kittel, die aus dem Fenster guckt.
Ja, und das war genau so. Also das eine Haus, was da noch bewohnt war in Mannheim, das war, oder die zwei Häuser, ein Haus, das war ganz eindrucksvoll, das hatte eine riesengroße, funktionierende Uhr an einem Wohnhaus, also wirklich wie so einen halben Meter Durchmesser, eine große Uhr. Das war das Einzige, was sich da irgendwie noch bewegt hat und was so ein bisschen nach Zukunft aussah. Wahrscheinlich ist es so eine Übersprungshandlung, dass da einfach eine Uhr hingehängt werden musste, damit die Leute schnallen, dass die Zeit vorangeht, weil das Ganze, das ist wirklich wie weit zurück in die Zukunft. Das war ganz verrückt. Und diese 200 Jahre alte Kirche.
Vielleicht haben die da Mandalorian gedreht, aber auch, weil genau so eine Atmosphäre hat die Serie auch.
Es ist wirklich spooky. Dann haben die da in der Kirche die alten Gräber ausgehoben und umgesiedelt in Neumannheim. Das ist ein paar Kilometer weiter. Haben sie halt das neue Dorf aufgebaut mit den Bewohnern. Und die Kirche, die wird einfach abgerissen. Das ist einfach so eine 200 Jahre alte, wunderschöne Backsteinkirche. Wo du wirklich förmlich die Geister siehst, wie bei Coco, die dann da heiraten, getauft wurden, die da irgendwie Leben ins Dorf gebracht haben und dann wird es einfach abgerissen, damit ein Bagger kommt und Kohle aus der Erde holt. Es ist da sowohl für die Natur als auch für, es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Ja, es hat
ganz viele schlechte Emotionen, die es bringt. Ja. Wo du gerade dabei bist, um mal das Thema ein bisschen leichter zu machen, aber auch in der Vergangenheit zu schwelgen, oder gibt's noch mehr zur Braunkohle?
Nee, gar nicht. Weißt du noch, dass wir über die Straße der Bäume gesprochen haben, die A4 zwischen Köln und Aachen. Und dann ist mir nämlich klar geworden, das haben wir damals auch schon Hörer geschrieben und ich habe das überhaupt nicht geschnallt und jetzt weiß ich was. Die Straße der Bäume, also die neue Autobahn 4, die wurde neu gebaut, die wurde versetzt, auch wegen des Braunkohletagebaus Hambach, weil unter der alten Autobahn war auch Braunkohle, die alte Autobahn wurde weggebaggert und die neue wurde ein bisschen versetzt und die Bäume wurden deswegen da gepflanzt, so ein bisschen auch als PR-Effekt, weil dahinter einfach Wälder verschwunden sind. Hinter diesem Wall, auf dem diese Bäume des Jahres gepflanzt sind,
damit es schöner aussieht,
ist einfach ein Riesenloch, wo jahrhunderte alte Bäume weggebaggert wurden und damit die nicht so ein schlechtes Gewissen haben die einfach so alle 30 Meter da so ein scheiß Eberesche hingepflanzt und dran geschrieben, dass es Baum aus dem Jahr 2009 war. Wenn man das bei Google Maps sieht, an dieser Autobahn ist neben der Autobahn mit den Bäumen des Jahres ein riesiges Loch. Wer die Gelegenheit hat, da mal rauszufahren, sich das anzuschauen, es gibt's in Ostdeutschland auch. Es ist, dass Menschen sowas machen, es ist absoluter Quatsch. Du musst kein Umweltschützer sein, um davor zu stehen und zu denken, das ist, warum? Was? What's going on, Alter? Why? Why?
This is very stupid. Hast du ja wenigstens bist du mal rausgekommen. Ja. Fährst jetzt öfter mit dem Wagen mal einfach sinnlos durch die Gegend.
Das mache ich doch sowieso immer schon. Bin früher mal auf Streife gefahren durch Bremen-Nord, war ich auch lange nicht mehr. Dürfte ich jetzt eigentlich losfahren von Berlin oder von Pulheim aus nach Bremen-Nord?
Und dann mal rumfahren? Ich hab's nicht begriffen mit dieser 15 Kilometer. Ich weiß es gerade alles nicht. Ich weiß nur, dass ich die ganzen Tage zu Hause geblieben bin. Heute war ich beim Notar in Kreuzberg. Das war für mich total der aufregende.
Hast du eine Eigentumswohnung gekauft oder was?
Nee, das war gar nicht so spektakulär. Es geht ums Hausboot. Aber
muss man zum Hausboot auch, beim Hausboot auch zum Notar?
Muss man, wenn man eine GmbH gründet.
Ist das eine Immobilie?
Könnte eine werden vielleicht. Wir müssen mal sehen. Es ist gerade alles. Auch ich ist kein Thema, worüber ich lange in der Sendung reden will. Weil es einfach nur mal so ist. Jupiter Jones haben tatsächlich einen Livestream, haben gespielt, ihr Reunion-Konzert, glaube ich, das erste Konzert auf unserem Boot, gerade vor ein paar Tagen. Ganz liebe Grüße, habe ich mich sehr drüber gefreut. Ansonsten, das war natürlich unter strengsten Bedingungen. Das war irgendwie ein Stream, den die gemacht haben. Waren jetzt auch keine Leute da. Aber das ist natürlich auch echt eine Schande, dass wir das nicht hinkriegen, irgendwie momentan dieses Boot zu bewegen, weil es liegt momentan noch im Harburger Hafen. Und das kann ich mal ganz kurz sagen. Finn, Simon und ich sind fast fertig und nächsten Monat kommt auch unsere Doku raus. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein toller Liegeplatz. Im Harburger Hafen, irgendwo im Hamburger Umland. Wenn jemand noch einen Kontakt hat, ja, kann er sich gerne an uns melden, bei uns melden. Würden wir uns sehr drüber freuen. Es ist momentan, es zieht sich alles. Ich kann nicht die Stadt verlassen. Ich kann nicht einfach sinnlos nach Hamburg fahren, nur um da mit Leuten zu reden. Aber falls jemand was weiß, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Finn auch, wenn ihr irgendwie noch einen tollen Platz habt, wo ihr denkt, da könnte das Hausboot liegen, da könnte man auch mal ein bisschen Musik machen, ein bisschen Lärm machen. Dort wäre es aber auch geschützt und es wäre ein idyllischer Platz und ihr habt Kontakte zu irgendeinem Werftchef oder ähnliches, dann meldet euch doch bitte gerne bei post@ollischulz.de oder wo, ja, oder wo auch immer ihr wollt.
Genau. Muss das denn in Hamburg sein? Weil, also in Fegesack könnte ich dir auf jeden Fall was klar machen. Also
das da hinzuziehen, das über die Seewege, ich glaube auch, dass für Finn vielleicht, das müsste ich mit Finn reden. Ich würde schon gerne, dass das in Hamburg bleibt. Für mich ist es auch wieder ein Grund, immer wieder in meine Heimatstadt zu kommen. Ja, aber das
aber
ist
da
arbeitest du 2 Jahre an so einem Scheißboot, haust Blutes ohne Ende, zerstreitest dich mit so einem YouTuber, den du gerade erst kennengelernt hast. Wirklich. Und wir haben uns wirklich Emotionen an den Kopf geworfen, haben diese Doku gemacht an alles und alle denken, das ist hier voll das große industrielle Unternehmen. Nix, Alter. Wir haben noch nicht mal einen Liegeplatz. Hand aufs Herz jetzt. Es ist eine zerrende Geschichte. Ich liebe dieses Boot und ich will so gerne das spielen und ähnliches und ich will auch ganz viele Bands da spielen lassen. Aber es ist wirklich eine richtige
Baustelle. Aber kann man da nicht mit Hamburg was machen? Also es wird doch jetzt sicherlich irgendjemand in der Senatsverwaltung in Hamburg mal dieses Pannekuchenschiff da unten an der Elfi oder da am Miniatur Wunderland in, dass du am Spiegel, hier an der Eriko-Spitze, dass du vorm Spiegel hochhaust.
Oder direkt neben dem Zelt von König der Löwen, dann können die der Nacht noch immer irgendwie bei uns einen kleinen Prosecco trinken,
ja, Aftershow-Party. Oder dass du mit dem Hausboot einfach diesen Shuttle, diesen Musical-Shuttle übernimmst.
Dass du genau, dass ich mit Philipp Riemann zusammen mit einem kleinen 10 PS am Außenborder noch mit dem Hausboot immer die Leute rüberfahren.
Event rudern. Event, diese ganzen rückenkranken Omas und Opas, die zu Cats wollen oder zu König der Löwen, die müssen erstmal schön mit so kleinen so Klapprudern, müssen der selber mit über die Elbe rüber. Schon gegen die Strömung. Also Leute, links, Schlag und Schlag.
Wenn ich dann den geilen Liegeplatz kriege, würde ich auch das machen. Vielleicht nicht mit dem Hausboot, aber dann privat die Leute rüberfahren. Also ganz ehrliche Anfrage hier mal ganz kurz. Falls jemand was weiß, meldet euch gerne. Dann wollte ich dir erzählen, ich habe eine Doku bekommen. Ganz viele Dokus von ganz vielen Leuten, die werde ich jetzt immer verteilt in Sendung spreaden für euch. Die älteste Videothek der Welt, Eckis Welt, die ist in Kassel, 1975 gegründet, gibt eine Dokumentation, die ist 15 Jahre alt, aber sehr charmant, findet ihr auf YouTube, hat mir jemand zugeschickt. Ecki hatte die allererste Videothek der Welt vor Amerika, da wurde die erste Videothek erst 77 eröffnet, hat er 75, 2 Jahre vorher in Kassel die Videothek gehabt, die es glaube ich inzwischen nicht mehr gibt, kann ich mir nicht vorstellen, aber 2005 wurde diese Doku gedreht und sie ist eine schöne Sonntagnachmittagsdoku. Schaut euch die mal an, da kommen auch ganz viele nostalgische Gefühle wieder hoch. Und da war noch so diese wann ging das los? Kannst du mit DVDs? Wann kam der große Umschwung in den Videotheken? 2005, 4?
Nee, das war eher. Ich würde sagen, Ende der 90er Jahre kamen die ersten DVDs.
Wann ging das los mit CDs brennen? Auch also CD-Brenner und so. Das war so alles Ende der 90er.
Nee, das war Mitte der 90er hatte ich meinen ersten CD-Brenner. Und das war schon relativ spät. Also es gab einige, die, also Spindeln
nee,
und so.
Nee, Jan, nicht Mitte der noch.
Doch.
95 gab's noch, da haben auch alle CDs, da war die CD gerade auf. Also ich sag mal, nicht vor 98, 99 nein, gab's die ersten Brenner.
Nein, 95 weiß ich, dass ich da schon CDs gebrannt habe.
Da warst du aber der Einzige auf der ganzen Welt, der das gemacht hat, außer vielleicht irgendwelche großen Presswerke.
Da war ich 14, klar, gab wurde schon CDs gebrannt, doch.
95, da habe ich noch keine Rohlinge gehabt. Ich glaube, erst so ab 98 ging das mit diesen Spulen los und so. Na, jedenfalls, Eckis Welt, die Videothek. Gerade noch aus der guten alten Zeit ist eine ganz süße kleine Doku aus Kassel. Falls es die Videothek noch geben sollte, dann schreib mir das mal bitte. Würde mich sehr interessieren.
Ich muss mich bei dir bedanken, Olli. Das habe ich privat schon gemacht. Das möchte ich jetzt nochmal öffentlich machen, weil du hast mir ein ganz süßes Geschenk geschickt.
Habe ich gerne gemacht.
Ich geh da an den Briefkasten und auf einmal ein kleines Paket. Was ist denn das da? Wer schickt mir denn hier was hin? Und dann mache ich das auf und dann ist es ein kleiner Kalender mit Abreißbildern von New York. Und ich muss ja sagen, ich fand erst, ich wusste sofort,
dass. Das ist der New York Sehnsuchtskalender, um es mal genau zu sagen.
Ja, und ich finde das, also ganz, du bist einfach manchmal schon ein kleines Schnuckelchen.
Ich weiß auch, dass du mal wieder raus musst. Das wissen wir nämlich alle. Und wenn es nur einmal im Jahr ist und wir das ganze Jahr allen darüber erzählen können, dass wir in New York oder irgendwo mal waren, weil so viel verreisen wir Hand aufs Herz auch nicht. Aber das ist wenigstens diese eine Reise, von der, das ziehen wir auch ein paar Sendungen von und so. Und dass man jetzt wirklich so lange nicht mehr irgendwie raus war und andere Menschen, das deprimiert mich auch gar
nicht. Also du hast
mal, weil ich wirklich ein bisschen, weil ich weiß ja wirklich, dass du das echt gerne magst. Du rennst da gerne rum, ganz alleine. Ich kann mir Böhmi auf Freiheitsfüßen durch New York, kann ich mir richtig vorstellen.
Es ist wirklich genau das. Ich bin alleine, meistens alleine da. Und es ist am liebsten auch im Winter, weil es dann, das ist wirklich super schön, weil man da draußen nicht so viele Leute trifft und das touristisch immer auch gerne nach Weihnachten und so und nach Silvester, weil es dann nicht so teuer ist. Und das fehlt mir total. Vor genau einem Jahr war ich da. Ganz lange, vor genau einem Jahr. Und jetzt geht's halt nicht. Und ich habe mich da sehr drüber gefreut tatsächlich und habe dann direkt, guck da morgens drauf, reiß den auch sehr gewissenhaft ab, jetzt schon die dritte Woche. Und habe jetzt inspiriert davon eine Netflix-Serie angefangen, wo wir gerade beim Empfehlen von Inhalten sind. Pretend It's a City von Martin Scorsese, der die Schriftstellerin...
Oh, will ich auch noch sehen. Will ich auch noch sehen.
Fran Lebowitz interviewt, die so ein bisschen...
die ist super, die liebe ich schon ganz lange. Die ist mega, finde ich, oder?
Sehr, sehr lustig. Sehr, macht sehr viel Spaß. Und das ist vor allen Dingen... Vor allen Dingen, wenn man darauf steht, dass einem erfahrene alte Leute mal so ein paar Erkenntnisse aus ihrem Leben pointiert servieren, dann ist das...
Ach, die hat auch so viel Hass und Wut in sich immer, ja. Das mag ich auch an der.
Und das finde ich ganz toll, in dem Alter noch so viel Hass in sich zu tragen und so. So ein bisschen, ich musste leider oft an Sibylle Berg denken, weil ich glaube, wenn Sibylle Berg ist ja jetzt Ende 20 und wenn die jetzt noch 10, 20, 30 Jahre noch oben drauf, dann ist diese Wut so gut abgesessen, so richtig schön, so schön durchgezogen, hat Sibylle auch da, glaube ich, eine ähnliche Weltsicht. Und das macht total Spaß, sich das anzuschauen. Und es gibt ganz tolle Bilder aus New York. Und Martin Scorsese ist lustig. Es ist auch Michael, wie heißt er noch? Nicht Douglas, sondern hier der 30 Rock-Typ. Dingsbums.
Nee, du meinst nicht Alec Baldwin.
Alec Baldwin, doch, den meine ich.
Doch, Alec Baldwin meinst du,
genau. Genau, Alec, nicht Michael. Michael Baldwin. Alec Baldwin und noch ein paar andere Leute. Spike Jones und Martin Scorsese.
Würde ich mir unbedingt angucken.
Lohnt sich sehr. Viel
Gutes drüber gehört.
Lohnt sich sehr. Und dann habe ich noch eine Sache vor Weihnachten, weil ich wieder ein bisschen rumgeschattelt habe und geguckt habe, welche Filme kann man so mit im Familienkreis gucken. Wie kriegt man so das Thema Nazitum in die Kinder, den Kindern erklärt. Und hab dann.
Wie macht man die Kinder zu guten Nazis?
Wie macht man die Kinder zu guten Nazis und so, dass keiner mitbekommt, genau. Hab dann tatsächlich Comedian Harmonists mal angemacht, diesen alten Film mit Heino Ferch und Ulrich Nöten und Merit und Ben Becker und muss sagen, es ist halt ein Ende der 90er oder Anfang Nuller Jahre deutscher Film, aber das hat schon Spaß gemacht, sich das anzuschauen irgendwie. Ich habe es ewig nicht mehr gesehen, 20 Jahre nicht.
Ich glaube, ich habe den nie gesehen.
Ja, es war auf jeden Fall ganz interessant und ich habe vorhin gelernt, dass der Gründer der Comedian Harmonists, Harry Frommermann, ein jüdischer Sänger, der die Comedian Harmonists mit Robert Biberti, dem Bariton, der war bei ein kleiner grüner Kaktus, heute um 4 klopft an die Tür, hallo, wer sucht so früh am Tag, gesungen hat. Das war der nicht-arische, das ist deswegen wichtig, weil die Band sich ja aufgesplittet hat durch die Nazis. Der liegt in Bremen auf jeden Fall begraben. Der hat seine letzten Lebensjahre, der Gründer der Comedian Harmonists, ist verbuddelt auf dem Riensberger Friedhof in Bremen unter dem Namen Harry Frohmann liegt er da und hat seine letzten Lebensjahre völlig verarmt und die haben sich auch wirklich nie wieder gesehen, nachdem die Nazis die auseinandergerissen haben, haben wir also in 3 jüdische Künstler und 3 nicht-jüdische Künstler, die nicht-jüdischen durften weitermachen und die jüdischen durften nicht weitermachen, mussten im Ausland weitermachen und die haben sich danach nie wieder gesehen. Und die haben danach wirklich bis in die 80er, 90er Jahre zum Teil gelebt. Die haben sich nie wieder gesehen, das musst du dir mal vorstellen. Total zerstritten. Harry Frommermann liegt auf jeden Fall in Bremen auf dem Friedhof und das war ein guter Film zum Angucken.
Und deswegen packen wir auch noch einen Song von den Comedian Harmonists.
Das wollte ich sagen. Und zwar der Song, ein Duke Ellington Cover, und zwar heißt der Song Creole Love Call im Original von Duke Ellington als Instrumental und das ist von den Comedian Harmonists aus dem Jahr 1929 und es macht Spaß zu hören.
Und ich packe jetzt noch die Viagra Boys raus. Die haben eine neue Platte gemacht. Und die Platte ist der Oberhammer. Ist die Platte, die ich am meisten höre. Und die, ist eine tolle Liveband auch. Und Toad, der Song, das ist der zweite Song auf der neuen Platte. Das ist der absolute Oberknaller. Und ich liebe das Lied. Ich liebe die ganze Platte. Schwarzer Humor, bissige Texte. Und er hält irgendwie noch die Punk-Fahne hoch, der Sänger. Viagra Boys mit Toad packe ich auf die Liste. Dann sind wir gleich wieder da. Es ist die große Comeback-Sendung. Ihr wisst ja immer, wenn wir diese Sendung machen, wir brauchen ein bisschen, bis wir reinkommen. Ich fühle mich mich langsam wieder wohl. Ich fühle mich langsam wieder, als wenn ich ummantelt bin von einem, von dem Sicherheitsraum, mit dem ich immer in dir, also in dem ich immer in dir bin, in dem Sicherheitsraum.
Entschuldigung, ich habe noch einen Song für die Liste, Entschuldigung, und zwar ein Instrumental von Ibrahim Malouf. Der Song heißt True Sorry und das ganze Album Illusions. Kann man, ist so ein, irgendwie so ein, weiß ich nicht, warum ich da reingeraten bin, in Spotify Rabbit Hole reingefallen und bin dann in dieser Ibrahim Malouf Bubble gelandet und das hat mir sehr viel Pandemie Spaß und Zeit vertrieben. Ich habe mir so einen Kopfhörer geholt, so einen neuen Kopfhörer mit Noise Cancelling und habe einfach stundenlang diese Musik gehört. True Sorry, Ibrahim Malouf von mir, und wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig, der ersten Sendung im Jahr 2021.
Oh yeah.
Danke, zaspić moje Bluetooth Box. Kute Flasche, der so zapot schnell. Danke, zaspić moje Bluetooth Box. Ja na Oli Richa nam przez mikro. Ja sam tak wiele dziwa, soje noż rozniła. Przez rybkę szklęczku zbijał, a w osobę włożył lija. Nikuncie robocinia, jenus nie trzeba mam. Wellnessa moje uszy, spościa olija ja. Anka zaspieć moje Bluetooth box. Krute flasze też o zapocznie. Anka zaspieć moje Bluetooth box. Ja na Oli Richa nam przez mikro. Anka zaspieć moje Bluetooth box. Krute flasze też o zapocznie. Anka zaspieć moje Bluetooth box. Ja na Oli Richa nam przez mikro.
Es ist der 24. Januar, es ist Sonntag, es ist Fest und Flauschig, es ist Spotify und das ist eine sorbische Melodie, weil wir heute das Intro noch gar nicht so richtig hatten, außer in der Ennio Morricone-Version. Dachte genau. Ich, mache ich es nochmal hier auf sorbisch. Vielen Dank.
Außerdem müssen wir uns selber ein bisschen abfeiern. Wir sind zurück. Endlich macht Masturbation wieder einen Sinn. Ihr könnt wieder ganz entspannt auf dem Bett liegen, auf dem Sofa, im Wald rumrennen, unsere Sendung, unsere schönen Stimmen hören. Jetzt geht's wieder weiter. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag sind wir wieder da. Ist es richtig so, Jan?
Genau, das ist richtig. Mittwochs mit der kurzen Version auf die Hand. Und dann, wir haben sie Boomer Cringe jetzt umgetauft.
Boomer Cringe, die Boomer Cringe sind noch jedem, wo wir richtig abartiges Zeug von so Männern
mega
um die Fette
krass,
reden.
Mega krass ist die Mittwoch.
So, mega peinlich, so cringe, Alter. Das wird so mega. Ja, ich freue mich schon auf die Mittwochs, wenn wir richtig cringe sind.
Ja.
Ansonsten gibt es, was wollte ich denn, ich hatte irgendwas auf dem Zettel, was ich dir unbedingt noch sagen wollte.
Ich wollte gerade
auf alle Fälle noch einen Wellness-Tipp für mich.
Ja, das hast du mir gerade versprochen. Das zum einen, und also zwei Sachen. Also einmal mich einen Wellness-Tipp und lass mal, weil wir in der Pause kurz gesprochen haben über den Tod mal wieder. Lass mich kurz den Gedanken nochmal den Leuten auch einpflanzen.
Schön!
Also ich habe die These, Olli gerade eben eröffnet, die ich jetzt vor kurzem in so einem, im Crack-Rausch hatte. Also letztes Jahr ist ja die neue Mediendroge, Crack, weil es so super günstig ist, im Kölner Raum sich zu organisieren.
Und weil wir jetzt gerade in dieser Zeit alle produktiv sein müssen. Es ist unheimlich gut, jetzt leistungsfördernde Drogen zu nehmen in dieser Pandemiezeit. Da bist du richtig gut drauf.
So, und hatte ich folgenden Gedanken. Was ist, wenn der eigene Tod sowas ist wie der Sammelpunkt deines eigenen Lebens und der Moment, wo es sich das für dich aber subjektiv so anfühlt, als würde die Welt untergehen. Also du verschwindest, von außen betrachtet einfach stirbt jemand, aber von innen betrachtet könnte es doch sein, dass der eigene Tod sich anfühlt wie der Weltuntergang und in der eigenen schon vom Tod beeinflussten verzerrten Wahrnehmung, dass dann sowas aus der eigenen Subjektive sowas sein könnte wie ein Meteorit schlägt ein oder die Welt zerfällt, die apokalyptischen Reiter kommen und alles ist irgendwie, man denkt die ganze Welt geht unter, dabei ist man es bloß selber, der aus der Welt verschwindet. Aber dass es subjektiv sich anfühlt, wie die ganze Welt ist vorbei. Und
das wäre ein Trost, meinst du? Wäre es ein Trost, wenn man das Gefühl hat, die ganze Welt
Ich stelle mir vor allem die Frage, merkt man das dann schon so ein bisschen im Vorhinein? Also sowas wie zum Beispiel Trump irgendwas, was, wo man glaubt, es geht die Welt geht unter. Dass das schon so Vorzeichen dafür sind, dass das dann irgendwann in dem Moment, wenn es wirklich das letzte Stündlein schlägt für einen, dass dann das nochmal rausgekramt wird und man selber denkt, ich hab's doch immer gewusst und das hat sich damals schon abgezeichnet. Also, dass diese Dinge, die man wahrnimmt am Ende, im letzten Moment seines Lebens, dann dazu führen, dass man sich aus diesen Gedankenfetzen den Weltuntergang zusammenbaut. Ist also nur mal so.
Also, wenn du richtig gutes Morphium kriegst auf dem Sterbebett, dann kann es auf alle Fälle sein, dass du mit diesen Gedanken einschläfst.
Ja, sorry, ist ein Runterziehen. Ja, aber du hast, weil du
hast. Ich finde sowieso in solchen Phasen, wo es sowieso schwierig ist, sollte man das Gefühl noch verstärken mit Themen über den Tod und Ähnlichem. Mhm. Ich habe auch über den Tod nachgedacht, viel in letzter Zeit. Deswegen versuchen wir über das Leben zu reden. Es gibt einen großen Philosophen, der hat mal gesagt, das Leben gehört den Lebenden, der Tod gehört den Toten und alles andere wäre Quatsch, sich darüber zu viel den Kopf zu zerbrechen. Und ich glaube, diese Theorie ist gar nicht so verkehrt.
So. Glaube ich jedenfalls. Wir reden eh mal. Einen Wellness-Tipp habe ich für dich. Und zwar einen echten Wellness-Tipp, wirklich. Ich weiß nicht, ob das was für dich ist. Ich möchte es dir aber mal empfehlen. Und zwar, pass auf, ich habe ein Massagekissen gehabt. Das hat mich irgendwann nicht befriedigt. Ich habe jetzt aber ein Tool gefunden, was wirklich funktioniert. Und zwar handelt es sich um eine Akupressurmatte. Das ist eine Matte, die besteht aus so kleinen Plastikblümchen, die haben so kleine Piekser dran und wenn man sich zum ersten Mal da drauf liegt, dann fühlt man sich wie ein Fakir und es tut wahnsinnig weh im Rücken. Man muss das T-Shirt ausziehen und kann zum Beispiel sich mit dem Rücken drauflegen oder wenn man hardcore drauf ist mit dem Po oder mit den Beinen oder mit dem Kopf. Und das sind so ganz viele, ich schicke dir mal ganz kurz den Link, damit du es dir mal angucken kannst. Das ist eine Akupressurmatte, die gibt's von ganz verschiedenen Herstellern in unterschiedlichen Preisklassen. Man sollte da nicht mehr ausgeben als irgendwie mal 80 Euro oder sowas. Hier habe ich dir geschickt. Wir sagen den Markennamen mal nicht. Es gibt von ganz vielen Firmen die diese Akupressurmatten und die sind so lang wie ein Rücken und man kann sich da drauflegen und es ist wirklich letztlich der Nagelbretteffekt, als würdest du dich auf ein Brett mit Nägeln legen.
Ja,
und ich schwöre das. Dir, ich weiß gar nicht, was das ist, ob das irgendwelche Urgefühle in einem weckt oder keine Ahnung.
Aber du stehst die ganze Nacht auf dieser Blumennoppen oder du legst dich nur ein paar Stunden oder kurz darauf.
Du legst dich eigentlich nicht länger als 20, 30 Minuten da drauf, aber ich finde das inzwischen so angenehm. Ich mache das jetzt seit Weihnachten. Und mach das wirklich regelmäßig, fast alle zwei Tage oder sowas. Und ich schlaf jedes Mal drauf ein. Und dann wachst du auf und hast so einen ganz genoppten, total knallroten, brennenden Rücken. Das ist super gut für die Durchblutung. Und das ist wirklich, also ich muss sagen, hat mein...
Ist das dein Beauty-Guy? Ist es das Geheimnis, um durch die Pandemie zu kommen?
Ja, nachdem ich das mit dem Laufband versucht habe, das Original drei Tage gehalten hat, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Ist das jetzt ehrlich gesagt meine kleine Portion Wellness, die ich mir ab und zu mal abhole? Und das Geile ist, du musst halt nicht auf so ein knetendes Ding liegen, was da irgendwie ab und zu auch daneben knete, sondern das ist der ganze Rücken oder die ganzen Beine. Und es gibt sogar so ein Nackenkissen dafür. Und dann muss man den Kopf hin und her bewegen. Und das ist so schmerzhaft am Anfang, aber irgendwie macht's trotzdem entspannt.
Ist irgendwie witzig, weil ich habe gerade vor ein paar Tagen, weil ich ja so schlaflos, ich schlafe immer sehr spät ein, den Tipp bekommen habe, mir eine Therapie Decke zu holen. Weißt du, was das ist? Die ist 20 Kilo schwer und da legst du die und kannst dich kaum noch bewegen. Also. Und die muss man so über sich rüberlegen und das soll auch ein Geheimrezept sein, aber das ist ja auch mir eigentlich eine Qual, weil du kannst dich einfach nicht bewegen und versuchst dadurch einzuschlafen. Aber vielleicht eine Mischung aus beiden, aus diesen Noppen und der Therapie. Obwohl, nee, die drückt mich ja noch weiter in diese Noppen rein.
Nee, dann will ich keine stochen. Therapie, also Therapiedecke, diese 20 Kilo Bleidecke, das ist vor allen Dingen ist das für Leute, die wirklich ihre Erektionsfähigkeit trainieren möchten. Weil das ist wahnsinnig anstrengend mit so einem Gewicht von oben die Masturbation zu betreiben.
Oh, und das ist interessant für mich. Okay.
Das ist wirklich, nee, also diese Akupressurmatte, Olli, möchte dir das jetzt.
Ich sehe das mir gerade an und ich habe mir das notiert. Und wenn ich das benutze, dann werde ich das hier in der Sendung kundtun und mit dir darüber reden.
Ich kann dir sagen, ich habe das wirklich, ich mache das wirklich. Ich schicke dir gleich mal ein Foto.
Wo sollst du so eine Scheiße sonst wissen? Auf alle Fälle, Akupressurmatte, hier höchste schwedische Qualität kombiniert mit einem breiten Sortiment. Da hast du die auch bestellt, wo ich das gerade hier vorgelesen habe?
Das ist noch mein Produkt, genau. Es gibt auch verschiedene. Guck dir mal die Preise an, das ist wirklich unverschämt. Muss man wirklich aufpassen. Es gibt ja auch in günstiger. Also lass dich da mal nicht, die nehmen's von den Lebenden, sag ich mal so. So, jetzt kommen wir aber endlich zu was.
Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zur neuen App, die Clubhouse-App, die ich nämlich ausprobiert habe. Ich dir ganz kurz erzählen wollte, Jan. Ich wollte auch allen sagen, die sich zu sehr damit auseinandersetzen, es gibt keinen Grund zur Beunruhigung oder ähnliches. Paul Ripke, Paul Ronsheimer und Sascha Lobo haben inzwischen schon große Gruppen da organisiert und damit ist die App eigentlich schon, also ist schon wieder durch das ganze Thema. Die ersten zwei Tage ein enormer Ansturm gewesen von Leuten, die mir gesagt haben, Finn Kliman hat mich da übrigens reingebracht, vielen lieben Dank, die mir gesagt haben, das ist jetzt das Ding, wo wir alle miteinander reden können. Als wenn wir das vorher nicht konnten. Ich bin zweimal online gewesen. Einmal habe ich mit Finn kurz geredet, weil er mich da reingezogen hat und einmal habe ich nachts um 3 gesehen, dass Freddy Lauda online war mit Bass Sultan Hengst, habe ich mich eingeschaltet und habe beiden gesagt, die sollen die Scheiße lassen, da hören nur 25 Leute zu. Und ganz ehrlich, ich werde vielleicht irgendwann da auch einen Kurs machen, Optimierung zum Selbsthass oder ähnlichen, aber dass ich mich da ernsthaft hinstelle und mit Leuten diskutiere, wie ich mein Business nach vorne bringe, da könnt ihr also, auch wenn ich jetzt schon 20.000 Follower habe, ob ich nichts tue, könnt ihr getrost Abstand von nehmen oder euch keine Sorgen machen, dass das passiert. Ich habe einfach so generell schon keinen Bock, Leuten mehr zuzuhören, die dich produzieren müssen. Und genau so ist es. Die Leute, unser lieber Kollege Tommy Schmidt hat es perfekt auf den Punkt gebracht. Alle Leute, die seit Jahren drüber abkotzen, dass jeder schon einen Podcast hat, waren die Ersten, die da waren und sofort so eine Gesprächsgruppe eröffnet haben. Mit anderen Worten.
Vor allem, wenn man da nur in die App geht, um dann zu reden, wenn du was zu sagen hast und ein Forum suchst, wenn es wenigstens so rum wäre. Aber du gehst in die App und dann fängst du einfach an zu labern. Und auch wie, das habe ich bemerkt in der Journalisten-Bubble, dass diese Taktik, es hat bei Facebook nicht funktioniert, bei Twitter nicht funktioniert, bei MySpace nicht, im Real Life nicht, in den YouTube-Kommentaren und bei Instagram nicht, mit Nazis zu reden. Aber die haben das Erste, was sie gemacht haben, sich in irgendwelchen windigen Zirkeln bei Clubhouse zusammengefunden und jetzt mit so Leuten, die so mit einem Bein in der irgendwie vom Verfassungsschutz beobachteten AfD stecken und mit dem anderen Bein in der identitären Bewegung dann nochmal Argumente austauschen. Vielleicht klappt es ja bei Clubhouse, mit Nazis zu reden. Es klappt einfach nicht, Alter. Es ist nur eine andere App. Ich habe auch mich einladen lassen, wurde da reingeholt.
Die Scheiße ist, die saugen dein ganzes Telefonbuch aus. Alle Leute, die in meinem Telefonbuch sind, haben die jetzt alle Daten.
Das mein und
die
können mir sagen,
wer von meinen Freunden noch Clubhouse noch nicht in Puff dabei ist und ähnliches so, ne? Nee,
ich hab mich da einladen lassen. Ich habe dann, als die App mich gefragt hat, wollen Sie Ihre Kontakte teilen, nein gedrückt. Ich habe also noch 2 Invites. Muss aber sagen, das letzte Mal, als ich mich da eingeloggt habe, war das beim einzigen Mal, dass ich da überhaupt in der App war, vor 7 Tagen oder sowas. Es ist nicht, ich sehe das genau wie du, ich habe nur reingeschnuppert und mich nervt schon die Gespräche in den anderen sozialen Netzwerken darüber, was man bei Clubhouse gerade wieder mega Interessantes besprochen hat, Alter. Das geht mir voll auf den Sack. Wirklich.
Mir geht das alles auf den Sack. Es ist vielleicht, die einzige Chance ist vielleicht, dass Leute, die so ihre Grabenkämpfe auf Twitter führen, wo sie nicht miteinander reden und ein Problem innerhalb von Minuten lösen könnten. Aber es geht ja mehr darum, dass man sich positioniert, dass man das vielleicht da, aber das könnte man auch durch ein Telefonat regeln. Aber das geht den Leuten ja wirklich auch gar nicht ganz oft darum, dass man miteinander redet, sondern ihre Position zu verstärken und sich das Feedback, seine Follower zu holen und den anderen fertig zu machen und gut dazustehen. Ich glaube da jedenfalls nicht dran. Mit anderen Worten, hier, das war die Expertenmeinung vom großen investigativen Internetjournalisten Olli Schulz. Clubhouse in 3 Wochen nur noch irgendwie, wie optimiere ich mich, wie werden Skalen gesetzt, wie wird das gemacht, wie komme ich noch mehr in meine Community an und ähnliches. Ich glaube, die guten Leute müssen das alle selber herausfinden und nicht durch andere Gesprächsgruppen. Ja, und weil dann wissen das die anderen auch, ihr Ficker. Denk doch mal drüber nach.
Alter,
da hören dann 1000 Leute zu. Und das ist auch nicht geheim oder so. Das ist genauso, wenn einer mir erzählen will, er hat einen Geheimtipp auf Netflix. Alter, es gibt keine Geheimtipp auf Netflix. Da scrollst du durch und findest was oder nicht. Egal.
Ey, ich finde es bemerkenswert übrigens, dass die Pandemie uns zu derart degenerierten Säugetieren inzwischen hat verkommen lassen, dass bei Netflix jetzt direkt in einer Startseite, wo man sein Profil aussuchen muss, direkt darunter jetzt schon der Shuffle-Button ist. So nach dem Motto, ey, ich habe keinen Bock, mich da durch. Spiel einfach irgendwas.
Spiel Englisch.
Mach irgendwas. Ich will den Schmerz nicht mehr spüren. Netflix, Shuffle, irgendwas. Egal. Egal.
Egal, dann kommt, egal, was dann kommt. Wir haben wieder viel Feedback bekommen von Zuhörern.
Entschuldigung, ich wollte, bevor wir wollen gleich die großen 5 machen. Entschuldigung, Feedback zuerst. Mach ruhig.
Nee, ich bin durch mit Clubhouse. Ich bin durch damit.
Ich wollte, bevor wir jetzt gleich zum großen Ranking der Woche kommen, zu den großen 5, habe ich noch mal die nicht so großen 5, weil vielleicht einige von euch noch sich interessieren, was so gerade los ist in der Welt des Printjournalismus. Sind die aktuellen Verkaufszahlen reingekommen? Das wird ja mal quartalsweise ausgewertet. Und da gibt's einige Überraschungen in der Welt des Print, in der Welt der Zeitungen. Da gibt's, ich würde sagen, eigentlich hauptsächlich Verlierer, wenige Gewinner. Ein kleiner Gewinner ist das Handelsblatt mit einer Auflagensteigerung von 2000 Exemplaren.
Und Beef, das Magazin Beef, alles, was Männer
ist gar nicht
Fleisch,
drin
oder?
In den Top, ist gar nicht drin in den Top 10. Es geht jetzt mal um die überregionalen Tageszeitungen. Auf Platz 1 ist da immer noch die Bild-Zeitung, hat aber im Vergleich zum letzten Jahr selber Zeitraum 150.000 Leser oder Verkäufe, Zeitungsauflage verloren. 150.000 ist nur noch knapp über 1 Million. Ist inzwischen, ich habe das, dieser Tweet, der liegt mir schon seit einem Dreivierteljahr oder sowas, versuche ich rauszuhauen, weil mich das jedes Mal freue ich mich darüber, wenn die Bildzeitung irgendwelche Scheiße schreibt, würde ich immer schreiben, ey Bildzeitung, ihr macht das echt ganz gut, gebt euch mal ein bisschen Mühe, noch 400.000 Follower, dann habt ihr so viel wie ich. Und also völlig großkotzig, als einzelner, völlig irrgeleiteter, größenwahnsinniger Fernsehmedienfreak, dass du inzwischen mehr Follower hast als die Bild-Zeitung, hat 150.000 verloren. Die Süddeutsche Zeitung hat 1.500 verloren. Wusste ich gar nicht. Schätz mal, wie viel Auflage hat die Süddeutsche Zeitung? Schätz mal. Wie viele Leute lesen die pro Tag?
Also weniger als die Bild. 700.000.
Nein, 270.000.
Oh.
Ja, Frankfurter Allgemeine 170.000, hat aber 16.000.
Aber nur Print jetzt, ne?
Nur Print, ja. Hat aber 16.000 verloren. Das Handelsblatt hat leicht zugelegt mit 2.000. Dann kommt die Tageszeitung Taz, die hat 500 Leser ungefähr gewonnen. Und dann kommt die Welt, hat 40.000 Leser, hat 25.000 Leser verloren. Also hat einen Umsatzeinbuße oder Auflageeinbuße von 37,8% im Vergleich zum Vorjahr. Das ist also unfassbar. Unfassbar.
Ja, läuft nicht mehr gut. Das Problem ist, dass dafür diese Online-Portale alle nicht geil genug sind, dass ich mich entschieden habe, noch für irgendjemanden Geld zu zahlen. Also ich kaufe mir immer noch gerne Printmedien und ich das ist halt das große Problem. Ich sehe es immer noch nicht ein. Das fühlt sich für mich nicht richtig an, irgendwo ein Abonnement abzuschließen bei einer Zeitung. Ich weiß, du hast sie alle, Jan. Aber ich hab nicht ein einziges. Das ist für viele Leute, glaube ich, in meinem Alter oder älter auch so ein Problem, die dann einfach, da ist gerade so ein...
Ja, und man will auch nicht immer seine Daten überall eingeben und seine Kreditkarte. Ist auch alles so wahnsinnig kompliziert, die ganze Scheiße überall einzugeben. Habe ich auch keinen Bock drauf.
Inzwischen ist man auch so, was hast du denn alles? Du hast Instagram, du hast Twitter, also erstmal diese sozialen Medien, dann holst du dir noch Clubhouse, dann holst du dir das noch. Man ist auch so ermüdet davon, weil im Endeffekt gibt es jede Art von Plattform schon, damit du dich irgendwie produzieren kannst, damit du deine Agenda, deine Message oder deinen geilen Buddy zeigen kannst.
Aber sag mal, warum ist das so, dass von allen Zeitungen in dieser Top-Ranking-Liste vor allen Dingen die konservativen oder rechtskonservativen Zeitungen, also eher konservative, rechtsgerichtete Zeitungen an Auflage verloren haben. Ne? Konservative Zeitungen wie die FAZ, die Bild-Zeitung und die Welt haben an Auflage verloren. Liegt es daran, weil die Leute sich den Stoff jetzt halt im Internet kostenlos holen, irgendwelchen windigeren
Blogs? Das glaube ich auch, ja.
Ja, oder?
Erstmal das und zweitens, weil auch viele einfach keinen Bock haben, vor allem bei der Bild-Zeitung. Also ganz ehrlich, ich will jetzt gar nicht immer, ist auch so klassisch, immer über die Bild-Zeitung zu hetzen, aber das letzte Jahr über, wo dieses Land hier wirklich gerade in einer Scheiße, also generell die Welt scheiße ist, jeden Tag mit einer anderen Meinung und mit einem anderen Gegner aufzufahren und dann hier wieder, ey, wir müssen schneller geimpft werden, die Impfung bringt alles nichts und die Leute zu verwirren und ähnliches und habe ich leider wenig Gefühle.
Hast du echt, die Bild-Doku bei Amazon zu Ende geguckt? Da haben wir nur kurz in der letzten Sendung so drüber geredet, da war die gerade frisch raus. Ich habe sie mir dann echt noch gegeben, auch echt an dem Tag, als wir im Hotel da saßen, habe ich mir abends im Bett gelegen und noch ein paar Folgen geguckt. Ich muss sagen, ich bekräftige nochmal, ey, wie Laura Müller auch, Laura, zwinker zweimal bei Instagram, dann holen wir dich da raus und auch an Paul Ronsheimer. Irgendwie, wenn du da irgendwie rauskommen möchtest, gib uns ein Zeichen, wir holen dich da raus. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es ist irgendwie auf eine ganz merkwürdige Art traurig.
Ja, es ist alles so ein bisschen, das ist das Ding, ich habe einfach keine Lust, mich über offensichtlich beschissene Sachen oder ähnliches gerade auch so da zu erheben oder lustig zu machen. Habe ich auch schon vor der Winterpause gesagt, ich will einfach durch diese Zeit kommen und irgendwie wieder irgendwas Produktives und was Gutes fühlen müssen und so. Und nicht jetzt irgendwie, du wirst so ganz schnell zusammen, also so jeden Tag sich über Instagrammer, die immer noch auf Dubai sagen, ey, wir haben hier immer noch keinen Lockdown, das ist so offensichtlich scheiße, da geht mein Puls jetzt auch nicht mehr hoch. Und es ist nun mal so, die Menschheit besteht aus vielen Idioten. Das wird sich auch wahrscheinlich in 1000 Jahren nicht geändert haben.
Ich fand es auf jeden Fall bemerkenswert, dass sie das zugelassen haben, dass ein Kamerateam reingeholt haben, dass sie da begleitet hat. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, es war einfach auf jeder Ebene eine schlechte Entscheidung. Es war einfach, also du hast ja in der Bild-Zeitungsredaktion, wir sind mitgelaufen, haben aufgenommen, irgendwie gezeigt, wie es hinter den Kulissen abläuft. Aber leider hat da niemand gewonnen. Sowohl die Dokumacher, die haben sich an einigen Stellen echt ganz schön gemein gemacht mit der Bild-Zeitung. Die waren da sehr auf Linie irgendwie. Und auf der anderen Seite hat es der Bild-Zeitung überhaupt nichts gebracht. Du hast die ganze Zeit nur das Gefühl, ach du Scheiße, ist ja noch viel schlimmer, als ich befürchtet habe, dass es ist. Ich fand bemerkenswert, dass man so einige Leute sich da hinter den Kulissen echt auch gegen Kontra gegeben haben und gesagt haben, so geht das nicht. Wenn du dann aber mal guckst, was ist aus denen eigentlich geworden? Die meisten von denen haben dann irgendwie inzwischen die Redaktion verlassen.
Spurlos verschwunden.
Oder abgetaucht irgendwie in irgendwelchen anderen PR-Konzepten, wo die irgendwie sich besser aufgehoben fühlen als da in diesem Laden. Alles so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie...
Ich habe 4 Folgen geguckt.
Wie ein Blick in Tagebau. Das gleiche Gefühl, was ich hatte, als ich in dieses tiefe Loch geguckt habe, das war so das Gefühl, was ich bei den ersten Folgen der Bild-Doku hatte. Als ich da auch das tiefe Loch in der Seele von Julian Reichel reingeguckt habe, was da irgendwie entblößt offen zutage lag. Naja, gut.
Ich habe auch wenig Interesse und wenig Gefühle gerade für diese Welt, aber ich wollte eine Sache sagen, die mich wirklich emotional wahnsinnig berührt hat. Eine N3-Doku. N3, was für tolle Dokus, die immer wieder machen, ziehe ich meinen Hut vor. Diese Doku heißt Die Heimreise auf der Suche nach der Vergangenheit. Es geht um zwei geistig behindert, sagt man das noch heute, oder gehandicapte Jungs, die Und der eine ist auf der Suche, ist im Heim groß geworden, bei einer Familie groß geworden. Und es ist eine sehr berührende Geschichte. Es ist eine unfassbar tolle Doku. Es ist eigentlich ein Film geworden. Er ist in der Nähe von Hamburg aufgewachsen, reist mit seinem Freund zusammen. Die haben beide, ja, sind beide gehandicapt, kann man sagen, aber irgendwie auch nicht. Weil sie sagen die Wahrheit, sie sagen so tolle Sachen, man verliebt sich in diese beiden Charaktere. Er macht sich auf die Suche nach seiner Mutter, die ihm abgegeben hat, nachdem er im Heim war. Es ist berührend, es ist witzig, die sagen schlaue Sachen und man guckt sich diese, ich weiß nicht wie lange es ist, eine Stunde oder anderthalb Stunden, so an und würde wünschen, man wüsste, wie es noch weitergeht. Ganz tolle, eine brillante Doku, wirklich ein ganz toller Film. Haben auch schon 1 Million Leute, glaube ich, auf YouTube gesehen. Wer es nicht gesehen hat, macht euch einen schönen Abend. Die Heimreise auf der Suche nach der Vergangenheit hat mich richtig berührt. Ist mein großer Tipp jetzt noch für die Woche, wenn ihr nichts zu tun habt oder was
und
tun wollt.
Wenn ihr jetzt nichts zu tun habt und aber keine Lust habt, gerade mal zum Fernseher zu laufen, kein Problem, ihr könnt weiter zuhören. Hier ist so, Spotify und Podcast sind allgemein sowas wie Clubhouse. Nur
mit 2 Leuten und wir lassen keinen anderen Speaker rein, weil wir keinen Bock haben auf die anderen Speaker. Aber wir haben Bock auf eure Mails, auf eure Vorschläge. Eine Hörerin hat mir geschrieben, sie würde gerne mal die großen 5 wieder hören. Und ich finde, das ist eine tolle Idee. Die großen 5, warte, ich muss das nochmal genau vorlesen, die großen 5 Zukunftstechnologien, die wir gerne umgesetzt sehen würden. Am besten noch in unserer Lebenszeit. Tolle Idee, wir haben viel heute nostalgisch geredet. Jetzt geht's um die Zukunft. Es geht um
die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Und heute geht es um die großen 5 Zukunftstechnologien, die wir gerne noch in unserer Lebzeit umgesetzt sehen. Ein Vorschlag von, wie heißt die Hörerin? Hast du den Namen da?
Habe ich den Namen? Leider, verzeiht mir bitte. Es ist eine Hörerin, ich habe den Namen vergessen. Ich werde ihn nachreichen, wenn ich ihn nochmal rausfinde. Ich kriege so viel Post auf Instagram. Manchmal mache ich einen Screenshot, manchmal schreibe ich das nur ab. Es war eine Hörerin und schreib mir nochmal, dann sage ich deinen Namen nächstes Mal. Ich weiß, ich muss da besser werden. Die großen 5 Zukunftstechnologien, die wir gerne umgesetzt sehen würden. Ich fange mal an mit Platz 5. Mhm. Ich möchte es gar nicht so schlüpfrig halten, aber ein virtuellen erotischen Raum. Ja, also ich fange jetzt mal leicht an heute. Wir haben so schwer geredet. Einen erotischen virtuellen Raum, ja, durch einen Anzug und ähnlich, also wir sind ja schon nah dran, aber der dir wirklich ermöglicht, deine sexuellen Fantasien und Gefühle alles auszuleben, ohne dass einer drüber lacht. Und ohne, dass das einer bewertet und ohne, dass einer Zeuge ist oder du das doch mit einer... Es geht gar nicht darum, generell Sex, finde ich, nur noch in eine virtuelle Welt zu bringen, aber ab und zu vielleicht auch mal sagen, du, ich möchte das mal ausprobieren.
Ohne, dass einer lacht.
Ja, und das ohne, dass einer sagt, okay, weil das ist doch das große Problem. Die meisten haben doch auch... Und dann sagen, du, ich gehe jetzt mal in meinen virtuellen Raum und probiere das erstmal aus. Und wenn das gut läuft, dann würde ich das dir auch mal vorschlagen.
Und das ist aber dann, du hast dann so einen Anzug mit Sensoren und mit so Drucksensoren und Akupressurpunkten mit elektrischen Strömungen und das reagiert alles mit dem, was du dann siehst, über eine Virtual Reality Brille oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, du musst also in so ein, also ich denke mal, das muss wirklich so, also
Neopren?
Es geht ja hier um die, es geht um Anzug zum Beispiel, also ich, bis jetzt ist meine, du hast einen Anzug, der also wirklich so gefühlsecht ist und dann natürlich eine Brille auf, aber dann muss es auch so 3D-mäßig sein, dass du es wirklich fühlst, wenn, also ja, wenn dich einer anfasst und so.
Interessant, ich habe auch ein Sex-Ding, mache ich es jetzt auch mal auf Platz 5, weil bei mir ist es ein ähnlicher Ansatz, es geht auch um Sex, aber es geht um, der virtuelle Ansatz ist bei mir raus, es geht bei mir um den perfekten Sex-Roboter.
Ja, Sex nicht befriedigt oder du ihn?
Nein, also wenn man das, weil ich glaube, dass Sexualität was ist, wenn du das virtuell machst, das ist, glaube ich, ungesund. Ich glaube, das ist tatsächlich, selbst wenn man irgendwie Fantasien ausleben möchte oder irgendwie, keine Ahnung, es um reinen Sex geht, muss das was sein, was du wirklich nicht mit irgendwelchen Sensoren spürst oder irgendwelchen Neoprenanzügen. Und deswegen ist, glaube ich, die einfachere technische Lösung den perfekten Sexroboter. Ja, es gibt ja schon irgendwelche Gummipuppen, die man in Amerika bestellen kann. 80.000 Euro.
Bestellen, glaube ich.
Oder in Deutschland. Aber das noch kombinieren mit so einem Boston, hier von der MIT, Boston Dingsbums Consulting, hätte ich fast gesagt. Diese komische Roboter, die
wohl. Aber vielleicht Sexroboter, die so aussehen wie wir. Ich meine, Rammstein haben rum. Motorhead hat einen eigenen Bourbon. Und all diese ganzen Bands, Flair hat einen eigenen Shisha-Tabak, aber noch keiner hat eine eigene Sexpuppe.
Ja, aber die ist hier richtig, nicht genau. Die ist hier richtig besorgt. Wir müssen da auch so ein kleines bisschen kommerziell denken. Wenn wir jetzt die Investition wagen, Sexroboter zu bauen, würde ich zuallerletzt jetzt mal unsere verformten Sitzsackkörper.
Für die Freaks da draußen. Es gibt die schönen Roboter und es gibt uns, die Freaks.
Weiß ich nicht genau. Nee,
Ich glaube. Nee, okay, Platz 5 war jetzt mal der erotische Aus. Also bei mir virtueller Welt, bei dir
ist Sex, der perfekte Sexroboter. Und das kann dann auch, man kann den auch customizen. Weißt du, wie wenn man sich irgendwie bei VW ein Auto zusammenstellt oder irgendwie bei Apple ein Notebook oder sowas online, kann man in einem Online-Shop auch sagen, was man möchte und wird das für einen hergestellt und kommt das in so einem großen DPD-Paket. Mhm. So einen schwitzenden Boten, der dann schon weiß, ah, wieder der Aufkleber, da ist wieder ein Sexroboter, wird wieder verschickt. Und so, aber so perfekt. Und der kann auch vielleicht andere Sachen machen. Der kann auch noch ein Gerührei machen oder sowas, je nachdem. Kann man upgraden. Den kann man, Achtung!
Der weiß auch, wann genug
Achtung,
ist.
Achtung! Du kannst dir kompatibel mit diesem komischen Vorwerk Thermomix-Chips, wo du die Rezepte mit RFID an die Seite ranhängst, piep, wo der dann Bolognese macht oder irgendwie eine Polenta.
Oder der genau weiß, wenn das Fleisch durch ist, wenn er so reinpiekst. Weißt du, der genau weiß, ja, was innen nicht...
Dass du halt noch so Upgrades kaufen kannst, dass er auch noch ständig weiterentwickelt wird. Am Anfang nur Sex, aber da kannst du auch irgendwie eine Soße drin kochen in so, im Bauchnabel oder sowas.
Ja, irgendwann, genau. Oder dass er dann immer neu programmiert wird. Irgendwann weiß er genau, wie man die beste Sauce Bernays macht und ähnliches.
Beim
und
Sex.
Jetzt mit Sauce Bernays Feature.
Ja. Und dann weißt du... nach dem Geschlechtsverkehr, dass du einfach nochmal durch so eine Düse mit einer Soße, einer guten, frisch gemachten Sauce Bernays verwöhnt wirst.
Ey, genau, oder mit grünen Spargel. Der kann ein Gericht richtig gut. Platz 4 bei mir, reproduzierendes Essen. Laborfleisch für alle, sage ich nur. Und zwar tatsächlich, dann hört das nämlich auf. Eine Sache ist mal ganz kurz klar. Diese gesamte Scheiße, die hier gerade stattfindet, diese Pandemie, und da kannst du noch so viel irgendwie auf deine Kohlroulade schwören. Würden wir alle kein Fleisch essen, wäre das hier alles nicht passiert. Würden wir generell weniger Fleisch essen, wäre das alles nicht passiert. Laborfleisch ist wahnsinnig teuer. Das so zu produzieren, dass alle, auch Fleischliebhaber, sich irgendwie ihr Steak genauso braten können, es genauso aussieht. Wenn das irgendwann passiert, ist, glaube ich, eine Menge getan. Und ich glaube wirklich, reproduzierendes Fleisch oder so ein Fleischbaum, der dann immer, wo du dir dann irgendwie das abschneidest, jeder kauft sich dann irgendwann Fleischbaum. Bei Obi oder bei so einem anderen hier so einem Garten so ein Fleischbaum und dann, dass das irgendwann funktioniert. Und reproduzierendes Fleisch.
Und ich habe direkt den biologischen Ansatz dafür und zwar einfach, man muss einfach über eine Züchtung so eine Venusfalle, die fleischfressende Pflanze, umprogrammieren zu einer fleischspeienden Pflanze. Also die nicht richtig. Fleisch schluckt, sondern die Fleisch ausspuckt. Und das ist doch letztlich, also ich bin jetzt Laie in Biologie und in...
Aber klingt ganz einfach für
klingt
mich
klingt logisch.
Was klingt rein, logisch und rausgehen. Einfach. Da muss man nur den Prozess, da muss man nur den Umkehrschluss einfach herausfinden.
Ja.
Und das sollte doch für so einen großen, also es sollte doch kein Problem
ja,
sein.
Ja, aber für BioNTech, die haben ja jetzt so viel Kohle. Und wenn ihr durch sind mit der Impfung, dann könnt ihr mit mRNA auch mal so eine Venusfalle zu einer fleischkotzenden Pflanze umprogrammieren.
Ein Chateaubriand-Baum oder so einen schönen Dönerbaum
und ganz alles ehrlich, möglich. Zum Beispiel ist das so, wenn ich bei Excel eine Liste habe, da kann ich die alphabetisch ordnen, aber ich kann das auch umgekehrt alphabetisch ordnen. Mit wenigen Befehlen. Und das müsste doch auf dem DNA-Level in ähnlich möglich sein. Das müsste doch
genauso gehen, genau.
Bei mir auf Platz 4 ist auch was mit Essen. Es ist auch wieder interessant, wir haben beide ähnliche Zukunftstechnologien, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Es ist bei mir aber der 3D-Drucker fürs Essen. Ich wollte erst, aber dann habe ich gesehen, es gibt's in Dubai schon, der 3D-Drucker, der Häuser druckt, da wird in Dubai, werden da schon Hochhäuser mitgemacht und irgendwelche YouTuber-Residenzen werden da schon mit dem 3D-Drucker gemacht. Aber 3D-Drucker für Essen, wo du nur so 3 Kartuschen reintust, da hätte man auch diese Tinten...
Finde ich gut.
Diese Tintenpatronen-Shops, die immer im Stadtrand oder in so verfallenen Fußgängerzonen immer den alten Wohlwort einnehmen. Da kann man so eine Tintenpatronen jetzt aufladen. Direkt neben dem Handy-Display-Reparaturshop. Und dass man da vielleicht dann so 3 Kartuschen kaufen kann. Cyan, Magenta und Yellow, aber halt für Essen. Also keine süß, sauer, salzig. Und dann wird das einfach gedruckt, das Essen.
Das finde ich auch gut. Finde ich ein logisches Bild. Platz 3 bei mir.
Und dann wartest du so 2 Stunden und dann kommt da so, ist da so ein Steak fertig gedruckt. Oder keine Ahnung, oder wirklich Polenta. Und dann
aber auch Couscous. Genauso, dass es genauso schmeckt, oder was?
Es schmeckt genauso, aber wahrscheinlich ist am Anfang die Optik schwierig. Die Auflösung ist noch zu niedrig am Anfang. Ich kann das Essen, wird nur gedruckt in 140 dpi. Dann kommen die neuen Drucker raus. Der Laser-Essensdrucker, der hat 1200 dpi. Sieht fotorealistisch aus, das Essen. Und dann gibt's aber auch billig, noch die Billigkartuschen aus Asien.
Von
und
Lidl.
So. Von Lidl. Ah, ja, ich mag dann mein Essen, aber bei Lidl die Billigkartuschen, weiß ich nicht, schmeckt irgendwie anders. Aber 3D-Drucker fürs Essen, wer war meine Zukunftstechnologie auf Platz 4?
Auf Platz 3 bei mir, gesundes Leben bis 200. Alle Menschen, Eingriff in die Genetik. Genetischer, kontrollierter Eingriff. Alle werden 200 und sterben dann, also mit 200. Es ist einfach, und man feiert die letzten Tage noch, weil du weißt, wann die Uhr abläuft.
10, 9,
9, 8, Sieben. Aber wenn alle zur gleichen, also wenn alle die gleiche Lebensdauer hätten, egal wann sie geboren sind.
Und du hast eine App, wenn Kinder geboren sind, kriegen die als ersten Brief ja immer die Steuernummer vom Finanzamt. Das ist das Erste.
Nee, die kriegen ihre Sterbenummer als allererstes. Kriegst du, weißt du, genau so. Willkommen auf dem Planeten, ab jetzt 200 Jahre.
Ja, du hast so wie so ein Tamagotchi, mit so einer Uhr, die rückwärts läuft einfach. Das kannst du die ganze immer mit dir rumtragen.
Aber da wird eine Menge auch, also, und dass wir vor allem, dass man genetisch so eingreifen kann in den Körper, also unendliches Leben finde ich gar nicht so geil. Nee. Deswegen sage ich jetzt mal 200 Jahre und alle haben das gleiche Pensum und es wird genau so gemacht, dass du alle Krankheiten, also dass du so stark bist und so, dass der Körper langsam anfängt zu verwelken und so weiter, aber dass dann auch du weißt, jetzt ist Feierabend und die anderen haben das auch alle genauso gehabt. Und dass man den Prozess des Sterbens dann auch noch, aber das ist jetzt egal, nicht wie der Tod. Aber auf alle Fälle, genetischer Eingriff, 200 Jahre gesundes Leben.
Aber bei Schlag 200 ist für alle Schluss. Das ist natürlich total geil. Überleg mal, was das für Auswirkungen hätte. Also ich glaube, es wird relativ schnell
du
so...
Du könntest viel besser planen.
Also die Planungssicherheit ist da. Wenn man Darlehen, wenn man Immobilienbesitzer wird, für die Bank ist das natürlich einfacher. Die Planungssicherheit ist da. Andererseits glaube ich, dass relativ schnell auch die Lebenszeit, dass das auch eine Sache wird, wo dann eingegriffen wird. Also du kannst dir vielleicht einen Bonus erkaufen. Da gibt es wieder Leute, die sind gleicher als alle anderen.
Mit so einer App.
Mit einer App, ja.
Oder 20 Jahre in der Runde rauflegen kannst.
Oder keine Ahnung, du kriegst was abgezogen. Ein Jahr statt Gefängnis wird dir einfach ein Jahr abgezogen. Gefängnisse können abgeschafft werden, weil die werden am Ende einfach Lebenszeit abgezogen.
Und bei Harry Weinfurt kannst du bei Preis des Heißes nochmal 5 Jahre raufholen. Oder so.
Hier
so
kommt das Rad. Dann, dann, dann,
dann. Wer Kai Pflaume bei Wer hätt's gewusst oder so, bei so der Sendung. Tor der Gewinner, 2 Lebensjahre drauf. Dass man damit so ein bisschen dealen kann. Kostbares Gut. Aber dass alle gerecht gleich gesund bleiben und dann zur gleichen Zeit sterben, wäre auch ein Game Changer.
Das ist nicht schlecht, aber stell dir mal vor, dann müsste man wirklich bei diesem Konzept noch eine Spur weitergehen und sagen, es gibt, jeder Mensch hat 200 Jahre. Und wenn einer 199 Jahre hat, dann hat ein anderer 201 Jahre. Also die Jahre sind, jeder Mensch hat 200 Jahre. Und es wird aber in der Menschheit verschoben. Das heißt,
du kannst den Leuten was abkaufen, ein paar Jahre.
Ja, und hundertprozentig wäre das innerhalb von wenigen Jahrzehnten so, dass du quasi das Reichtumsgefälle, das Gefälle zwischen Arm und Reich und auch zwischen zivilisierter, in Anführungsstrichen, Welt, also Europa und irgendwie Teilen ärmeren Ländern, dass du sofort siehst, in Afrika, dann in einigen Regionen nur 88, dafür in Europa leben die Menschen bis 300 und freuen sich hundertprozentig, in 20 Jahren wäre das so, wenn man das hin und her schieben könnte.
Ja, wahrscheinlich ja. Hast du vollkommen recht.
Bei mir
trotzdem war der erste Gedanke, den ich hatte.
Finde ich ganz gut. Bei mir auf Platz 3 der Zukunftstechnologien, die wir gerne erleben würden, ist, ich habe das jetzt mal genannt unter dem Arbeitstitel, produktive Gehirnvernetzung. Ich glaube, das Konzept Internet ist eigentlich nur eine Vorstufe von einer, also und auch soziale Netzwerke, die man mit Tastatur und Bildschirm bedient, ist eigentlich nur eine Vorstufe zu einer richtigen neuronalen Vernetzung der Gehirne der Welt. Weil ich glaube, dass man sowas wie fremde Welten erschließen oder große Menschheitsprobleme lösen können oder die Galaxie verlassen, dass das nur funktioniert, wenn sich die geistige Kraft von vielen Menschen zusammenschließt. Und zwar nicht selektiv, also dass du es dir nicht aussuchen kannst, ob du jetzt deine Geisteskraft dafür zur Verfügung stellen möchtest oder nicht. Also letztlich sowas wie im Internet, wenn Virus oder wenn Bitcoins auf verschiedenen Rechnern gerechnet werden, müssen die Menschen ihre Gehirne zusammenschließen, um wirklich die großen zivilisatorischen Fortschritte zu leisten und auch zum Beispiel eines Tages den Planeten zu verlassen. Und deswegen müsste es sowas geben wie eine neuronale, produktive Gehirnvernetzung. So ein bisschen riecht das nach Matrix, aber das eigentlich, da werden ja Menschen...
Ach, so ähnlich wie mein nächster Platz, aber trotzdem, oder?
Also, dass die Gehirne miteinander vernetzt sind über eine Art von Netzwerk, dass sich das aber der Kontrolle der Menschen entzieht, dass einfach Gehirnkapazität, man sagt ja, es werden nur irgendwie 2 oder 3 oder 10% der verfügbaren intellektuellen oder Gehirnkapazität genutzt und dass die restlichen nicht abgerufenen 80% dann zur Verfügung stehen für gemeinschaftliches, vernetztes Denken. Und dass es irgendeine Kontrollinstanz gibt oder irgendeine Art von
Computer. Aber sind da nicht alle die gleichen gleichgeschalteten Arschlöcher und es gibt keine Individualisten mehr?
Nein. Das ist losgelöst vom täglichen Leben, von dem, was man halt so macht. Du nutzt sowieso nur einen geringen Teil deiner Gehirnkapazität. Und den übrigen Teil stellst du der Menschheit zur Verfügung und da werden einfach Prozesse gerechnet. Und ich glaube, das ist wie mit Ameisen. Wir Menschen sind allein doof, selbst in 20er-Gruppen oder auch so in 80-Millionen-Gruppen sind wir doof. Aber wenn man uns ideologiefrei und ohne, dass man uns irgendwie politisch beeinflussen kann, wirklich die Fähigkeiten des menschlichen Gehirns in der Lage wäre zu vernetzen, dann könnte man daraus eine Art globalisierte neuronale Struktur schaffen. Ja,
dafür muss der Mensch erst gut sein. Menschen erstmal.
Du musst
ich verstehe das alles schon.
Irgendeine Art von Computer haben, der das vernetzt und der das steuern kann, Der muss überwacht werden von Menschen, die das darüber wachen, dass da kein Scheiß mitgebaut wird. Und es muss zum Wohle aller sein. Ja, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich.
Klingt wie eine schöne Utopie.
Ist aber
ehrlich. Meine ich als zwei?
Ja, okay.
Zwei, oder?
Zwei bin ich. Bei
zwei. Ne? Der Klassiker, die Zeitmaschine. Allerdings nur in die Vergangenheit. Niemals in die Zukunft. Du darfst nur in die Vergangenheit reisen.
Warum?
Aber, dass man, weil ich finde, man soll nicht sehen, wie die Zukunft aussieht. Man soll das Schicksal nicht bestimmen können. Man kann auch in der Vergangenheit nichts bestimmen. Aber, also ganz oft, wie oft sehe ich so einen alten 82er Film und denke, oh, die geile Ecke, da würde ich jetzt gerne stehen. In Hamburg-Eimsbüttel 82 in der Osterstraße nochmal und gucken, wie die Freaks da irgendwie rumrennen. Also, Zeit als Besucher, nicht als eingreifender Mensch, aber als Besucher in der Vergangenheit sich Sachen anzugucken, würde viel Klarheit bringen. Wahrscheinlich würde mir auch reichen, einen Überblick von 100 Jahren oder die Lebenszeit. Du darfst in der Vergangenheit deines Lebens zurückreisen. Das wäre auch schon gut genug, finde ich. Nicht um irgendwie, also um Sachen zu verstehen vielleicht, um den nochmal anzugucken. Und vielleicht kannst du auch jede Zeit nur einmal, okay, das sind jetzt schon wieder zu viele kleine, nur einmal besuchen. Aber grundsätzlich finde ich, in die Vergangenheit reisen, nur auch um sich Sachen nochmal anzugucken oder zu klären und zu verstehen, eine geile Sache. Weil ich glaube, dass die Menschheit, das ist mir so aufgefallen, umso älter ich werde, was Geschichte angeht, sehr oft ein verklärendes Bild hat zu Sachen und es wieder 20, 30 Jahre dauert, bis man wieder ein anderes Bild hat. Aber die Klarheit kannst du dir nur schaffen, indem du zurückreisen könntest.
Aber würdest du nicht bei jeder Zeitreise wieder zurückkommen und denken, also geil war es halt nicht? Hätte ich mir denken können, oh ja, stimmt, so geil war es halt nicht.
Oder kannst du auch mal sehen, das war richtig geil damals, habe ich ganz vergessen.
Und man ist dann, wenn man zurückreist, aber ist man unsichtbar für alle Leute. Man ist dann in so einer Art Blase und kann von dem nicht wahrgenommen
werden.
Ja, oder
du bist ein Fremder, du bist in so einem anderen Körper gefangen oder kommst in so einer Besucherkörper.
Modus.
Es gibt dann so Besucherkörper, die anderen nicht sehen können. Ich finde einfach, dass das Gefühl, in die Vergangenheit zu reisen, natürlich um Verstorbene oder Leute sich nochmal anzugucken, wahrscheinlich nur als unsichtbarer Besucher, aber finde ich eine ziemlich gute Sache.
Okay.
Finde ich spannend, finde ich immer noch faszinierend.
Bei mir auf Platz zwei ist eine Zukunftstechnologie, von der ich träume, die jetzt eher weniger mit Raum und Zeit zu tun hat, mit Zeit zu tun hat, sondern mit Raum. Ich finde das Konzept Portal einfach faszinierend. Dass du so ein Gerät in der Tasche hast, wie so ein Schweizer Taschenmesser, damit machst du einen Kreis in der Luft und dann öffnet sich ein Portal und dann kannst du, keine Ahnung, da durchsteigen und bist dann an einem Ort, wo du halt dann sein möchtest.
Also beamen sozusagen, so ein Zeitloch.
Aber viel einfacher, also als würdest du den Hula-Hoop-Reifen steigen und dann bist du auf der anderen Seite, kommst du dann raus, in, keine Ahnung, an einem anderen Ort auf der Welt oder vielleicht sogar in einer anderen Dimension. Ich finde ja diese Rick and Morty-Gedankenspiel, dass viele parallele, gleichzeitig, unendlich viele gleichzeitig existierende Realitäten existieren und dass man mit Portalen zwischen diesen Realitäten hin und her wechseln kann und dann vielleicht den Raum auch noch ändern kann. Aber die Zeit muss nicht unbedingt sein.
Ja, finde ich auch gut. Ja,
also das Portal. Also ganz einfach eigentlich.
So ähnlich wie mit Lichtgeschwindigkeit, also fliegen, Zeitlöcher, also auch wäre auch geil. Mein Platz 1 jetzt, kommen wir jetzt mal zu meinem Platz 1, ist das eigene Erlebnis mit anderen Menschen nacherleben zu können. Dass man das, was man erlebt hat, jemanden so, also dass man, wenn man ein krasses Erlebnis hatte oder irgendwas und man möchte es jemandem mitteilen, dass der die Möglichkeit hat, das nachzuerleben. Und genau so, das würde ich irgendwie gut finden. Gestern war diese Schlägerei, ich habe die beiden Typen umgeboxt und dann sagst du, das gucke ich mir jetzt aber nochmal an und dann siehst du, das voll auf die Fresse gekriegt. Aber nein, dass du wirklich mit nacherleben kannst, Gefühle, Emotionen, Sachen, meine Geburt, ich will ja niemanden dabei haben, aber ich will gerne, dass die anderen, also nicht meine Geburt, sondern die Geburt meines Kindes
vielleicht. Ich will, dass ihr alle mal wisst, wie das damals für mich war, als ich geboren wurde.
Nee, also irgendwelche geilen Sachen bei dem Fußball, dass man so Sachen nacherleben kann. Fußballspiele.
Fußpflege. Ich war bei einer super Fußpflegerin.
Ich habe gestern so eine Massage gehabt. Das möchte ich dir auch gönnen. Hier, erleb das mal nach.
Aber ist das dann sowas, dann nimmt man eine Tablette und man hat dann das Erlebnis bereits abgespeichert auf seiner Hauptplatine? Oder ist das was, wo man das wirklich...
Du speicherst das ab und kannst es dann dem anderen auf die Festplatte geben und der kann sich dann genau in das Gefühlszentrum und das Erlebniszentrum deiner Geschichte nochmal begeben.
Das ist natürlich toll, wenn du irgendwie totalitärer Herrscher werden möchtest und das ganze Volk darf sich muss dann empfinden, was du empfindest, wenn die so eine Tablette schlucken, dann haben die es alle, oh Gott, schrecklich, oder?
Aber also ich meine, es geht ja auch eigentlich um die schönen Sachen. Ich habe gestern das und das erlebt oder ich war da oder habe ich Masturbation gehabt und bin so schön Orgasmus gehabt. Das musst du auch mal fühlen. Also was weiß ich, aber das
waren generell Sachen.
Ich habe eine Masturbation gehabt.
Ich habe eine wunderschöne Masturbation gehabt.
Naja, das war jetzt alles schnell um die Ecke gedacht. Es gibt viele Zukunftssachen, die wahrscheinlich wichtiger werden oder ähnliches. Aber es geht ja um das eigene Gefühl auch. Wenn ich mich bei meinen 5 für eine Sache entscheiden müsste, dann für den erotischen Virtuellen.
Okay, bei mir ist es, mein letzter Platz ist der Platz 1. Der ist eine Zukunftstechnologie, die wir vielleicht tatsächlich von allen, die wir jetzt vorgestellt haben, wirklich noch erleben können, weil es gibt
fliegende Autos.
Es sind die Flugtaxis. Es ist genauso.
Echt, jetzt habe ich geraten gerade. Fliegende Autos.
Ja, Flugtaxis. Und ich finde das Konzept elektrische, leistungsfähige Drohnen, die so Strecken über, ich sag mal, 20 Minuten fliegen können. Wenn das mit das ist technisch bereits möglich. Und das ist mit irgendwelchen Funkstrecken möglich, theoretisch vom Flughafen in Berlin, dem neuen, nach Schöneberg zu fliegen. Wird hinhauen. Das ist technisch möglich. Und ich glaube, wir werden auch in unseren letzten Jahren sehen, wie eine Infrastruktur dafür aufgebaut wird. Ich glaube, das werden
wir. Dann dürfen wir nicht mehr mitfliegen, weil wir zu alt sind für die
Flugtaxis. Nee, genau. Und dann aus versicherungstechnischen Gründen. Und wir haben auch Angst davor und so. Also wir werden ganz neurotische alte Leute. Aber unsere Enkelkinder, für die wird das, glaube ich, normal sein. Glaube ich.
Das glaube ich auch. Flugtaxis. Das glaube ich tatsächlich auch. Das waren mal wieder hier heute
die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Ach, ich finde es auch ein bisschen schön, dass wir wieder auf Sendung sind.
Ja,
ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Ich habe echt, man muss erstmal diesen ganzen Staub und diese ganze Schwermut und das alles ein bisschen abschütteln von sich. Mhm. Und dann freut man sich doch wieder irgendwie, dass man irgendwie überhaupt was Produktives macht.
Wir haben gar nicht über die CDU geredet, aber irgendwie ist auch unspektakulär, ne? Also so ein bisschen.
Ach, es ist alles so. Worüber wollen wir genau da reden? Über Friedrich Merz nochmal, was offensichtlich
das zweite Mal in 2 Jahren versagt. Nee, irgendwie unspektakulär. Dann lass mich nochmal kurz angeben, dass ich in den letzten 4 Wochen meine Rahmenherstellungsfertigkeiten richtig auf ein ganz neues Level gebracht habe. Ich mache jetzt Rahmen, also die Rahmen, diese leckeren japanischen Nudelsüppchen, mache ich nach dem Rahmen-Modularsystem. Ich habe einen eigenen Rahmen-Shop eröffnet in meiner kleinen Pantry-Küche. Ich habe mehrere Tare ist die Würzpaste, mehrere verschiedene Brühen eingekocht, in alten Einweg. Ich bewahre jetzt Gläser auf, wie meine Oma. Ich bewahre jetzt alte Gurkengläser auf, weil ich die dann ausspüle und dann mache ich dann da Brühe rein und friere die ein, Alter. Und ich habe Tare.
Ja, du lebst gerade richtig auf in dieser Pandemiezeit, weil du bist eigentlich jemand, der auch innerlich immer vielleicht ein bisschen Sehnsucht nach so einem...
Nach Ordnung, stimmt, Ordnung in der Küche.
Ja, Ordnung und Konglomerat. Ich meine, dich nervt das doch, dieser ganze Medienkram. Du willst doch eigentlich nur eins in deinem Leben, aber die Küche auf Klass Schiff machen, oder?
Die Küche, also ich möchte gerne zum Beispiel ein Aufbewahrungssystem haben, was mich befriedigt, dass das wirklich so schön aussieht und dass es sinnvoll ist. Ich habe jetzt angefangen, tatsächlich meine wichtigsten Backutensilien in durchsichtige Plastikcontainer reinzutun.
Ja,
und so wie mein Kabel, so wie mein Kabelschrank aussieht, so sieht langsam auch eine meiner Küchen aus. Also die andere ist noch ein bisschen unordentlich, aber eine Küche, ich habe mehrere Küchen.
Und alle, die mir immer sagen, hier der Jan, der ist doch so karrieregeil, dein Partner da bei Fest und Vorstellung, sag ich, nee, der will nur die Küche auf Vordermann bringen. Das sage ich dann immer. Und so ist es ja wirklich. Die kleinen Sachen sind das, also die schönen Sachen, die einen irgendwie glücklich machen, beziehungsweise kochen. Ich habe heute Steckrüben-Eintopf noch auf dem Herd stehen. Hm. Den will ich mir gleich warm machen und den gibt's jetzt gleich.
Oh, lecker. Nee, ich habe heute wirklich Rahmen gemacht. Ich habe 2-mal Rahmen gegessen heute. Einmal Shoyu-Rahmen heute Mittag auf Pilzbasis, Tare auf Pilzbasis, Shiitake-Pilze-Basis mit einer leckeren Hühnerschweinebrühe. Und heute Abend habe ich mir nochmal die restliche Hühnerschweinebrühe, aber mit einer Tantanmen, mit einer Miso, auf Miso-Basis nochmal schön taremäßig. Und dazu werde ich jetzt demnächst mir nochmal Shashu machen. Das ist so Schweinebauch, der eingelegt ist und schön gebraten.
Ich sehe auch schon, die asiatische Küche, die fasziniert dich schon, ne? Ist da vielleicht sogar, also viele Leute sind fasziniert von der asiatischen Kultur. Dass das auch nochmal vielleicht für dich ein Ausweg wäre? Zen-Meister?
Ob die asiatische Kultur ein Ausweg für mich wäre?
Also ich meine, kochen zurück, so wie Leonard Cohen in so einem Kloster. Und dann suchst du dir einen 101 Jahre alten Zen-Meister, der dich irgendwie lehrt, also die wirklich wahren Lehren des Lebens.
Wie Batman. Das war Bruce Wayne gemacht, als er aus dem Loch kam, hat er nicht auch so einen Zen-Meister gehabt. Und dann ist er erst zum Dark Knight geworden.
Das war Karate Kid. Oder du verwechselst da was, keine Ahnung.
Das war Fest und Flauschig, die erste Ausgabe im Jahr 2021. Frohes neues Jahr. Das ist das Jahr des Verzeihens übrigens. Also
und das ist das Jahr der Begegnung.
Das Jahr der Begierde.
Also wir sind immer noch, Jan und Olli sind immer noch der Gamechanger für jede Fremdenlegion. Das wollte ich sowieso nochmal sagen, ist mir noch nicht eingefallen.
Der Gamechanger für jede Fremdenlegion?
Wenn einer von uns beiden bei so einer Fremdenlegion, du weißt, die machen krasses Training, das nicht. Wenn wir da auftauchen würden, wir wären der Gamechanger für die Fremdenlegion. Und ich finde, es ist auch ein guter Slogan für uns beide. Die Gamechanger für die Fremdenlegion.
Lassen wir das mal so stehen, wir hören uns am Mittwoch wieder beim Boomer Cringe. Bis dann.
Genau, schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.